This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Gästeliste Geisterbahn.
Der Podcast.
Wunderschönen guten Abend, die beiden Herren. Sie haben sich hier eingefunden. Die Außengastro ist natürlich wieder offen, das haben Sie mitbekommen. Also auch als Podcaster sind Sie ja da nicht ganz weit von weg. Ja, wir haben heute das Filet Mignon. Jetzt habe ich da gehört, unsere Chefin meint, Sie, wer sind Sie nochmal? Sie sind der Donny oder Herr Markus, sind Vegetarier. Ja, ich kann eine Ofenkartoffel machen.
Ja, die dann aber ohne Quark, weil ich bin vegan, aber Sie können mir gerne auch so einen Block von dem Kokosfett bringen. Und vielleicht mit ein bisschen
was hätten Sie denn gern, Herr Buckelberg, was wollten Sie denn?
Ist egal, ich esse alles. Ich habe einfach Hunger, ich will hier einfach sitzen und der Rest. Nee.
Ja, okay.
Oh, ich kriege gerade eine Meldung rein. Wir haben den Podcast-Preis gewonnen für die interessanteste Intro eines Podcasts. Haben wir gerade live.
Oh, krass. Ja. Oh, wirklich? Für welche Folge denn?
Nee, vielleicht habe ich den Preis gerade gewonnen für das schönste Intro Berlins.
Ja, ist ein geniales Intro gewesen.
Das ist so ein Preis, den
kann man alle drei so abgeliefert, da muss man wirklich sagen. Also,
ja, ich hab echt keine Ahnung gehabt. Es ist warm, man muss sagen, 29 Grad gefühlt.
Weißt du was? Ich finde, wir können uns einfach an dieser Stelle auch mal selber applaudieren.
Okay, machen wir.
Bravo. Super.
Auch für die Hörerinnen und Hörer da draußen nochmal einen Applaus.
Ja, okay. Bravo. Auch von euch, super gemacht.
Ihr startet in diesen Montag rein, seid entspannt, jetzt ist alles, ist gleich ein viel besserer Start in die Woche, so ist direkt cool einfach.
Ich kann auch echt überhaupt nicht mal ansatzweise erklären, womit ich da hin wollte. Ich habe wirklich tatsächlich so einfach das Wort ergriffen und habe so diesen Moment gespürt, da ist jetzt gerade Stille, diese Stille breche ich und dann bin ich einfach losgaloppiert. Meine Gedanken sind geflitzt, gewetzt. Die wollten einfach Richtung Ziel. Und das Ziel, da steht eine Riesenleine, da steht Gag. Da rennen wir dann alle zu, habe ich euch schon mit mir rennen sehen. Wir lachen und sind so nackt und sind so, ja, geil, jetzt, da ist der Gag. Aber dann habe ich irgendwie diesen gelangweilten Kellner ausgepackt. Und dann habe ich mir auch gemerkt, ihr wart übrigens, kleine Manöverkritik, ihr wart super, ganz ehrlich. Also super mitgemacht.
Ich hatte jetzt ein bisschen Sorge, wo das hinführt. Aber das,
ja, nee, extra auch noch was aufgemacht und so, super reagiert. Nils, habe ich auch die Energie gespürt, der hatte auch Bock auf das Bit. Muss ich ganz ehrlich sagen, man muss sich auch ein bisschen selbstkritisch sein, auch gerade im Podcast bis, ich meine, ihr kennt das ja, wir sind ja alle zusammen jetzt schon 7 Jahre dabei. Manchmal muss man sich, ich sag's mal, wie es ist, an die eigene Nase fassen. Ganz einfach. Man muss sich einfach mal sagen, okay, vielleicht haben wir da nicht abgeliefert und in dem Fall war es ich. Deswegen würde ich euch gar nicht hier in die Wir-Form benutzen, sondern ich habe das verkackt und ich hoffe, die ZuhörerInnen sehen es mir nach und ich würde sagen, wir starten trotzdem gut gelaunt in die Folge jetzt rein, oder? Was haltet ihr davon?
Also von mir aus könnten wir das gerne noch ein bisschen länger analysieren.
Du, wir können auch schneiden und nochmal neu anfangen. Das können wir auch machen.
Nö, jetzt haben wir auch schon applaudiert und alles. Das können wir jetzt nicht rausnehmen. Ja, das würde sich falsch anfühlen.
Okay.
Ja, glaube ich auch. Das würden die Leute auch spüren, dass da schon was war, was sie nicht zu hören bekommen. Das ist ja irgendwie, das wollen wir ja nicht.
Nee. Was ging bei euch so? Was geht ab? Sonnenkind Nils ist wahrscheinlich auf Wolke 7 gerade unterwegs und kommt gar nicht mehr nach Hause. Wahrscheinlich musst du dich immer ab und anmelden gerade zu Hause, weil du sonst nicht mehr da, nicht mehr auffindbar in irgendwelchen Rosé-Bars unterm Tisch liegst oder wie sieht's aus?
Na, absolut richtig. Ich liege unter so vielen Tischen, wie es mir möglich ist. Nö, aber ich bin gerade, ich versuche so viel wie möglich rauszugehen. Ich muss halt gerade immer so viel zu Hause hocken und arbeiten, aber ich versuche so viel wie möglich rauszugehen und irgendwie die Luft und das Licht und die Liebe zu genießen. Und gleichzeitig sind ja alle Menschen gut drauf, weil alle irgendwie endlich raus können und dürfen und hast du nicht gesehen und so. Und ich finde, es ist eine sehr wunderschön beschwingte Stimmung gerade irgendwie überall.
Oh, da musst du vorsichtig sein mit dem überall, denn da habe ich heute schon beim Streamen gemerkt, denn wir Berliner sind ja leider so ekelhaft und tendieren dazu, den Mittelpunkt der Welt, also nicht, dass ich dir das jetzt unterstellen möchte, aber so ein bisschen hier in Berlin zu sehen. Und tatsächlich ist es ja gerade so, und jetzt kommt noch ein, also ihr habt gleich zwei Regeln gebrochen des Podcastens. Erstens die Impro-Nummer verkackt und jetzt rede ich übers Wetter. Mein Gott, heute packe ich alles aus. Aber es ist ja wohl so, dass im Rest Deutschlands, da kann der Herm gleich mal Update geben, wohl übelst scheiß Wetter ist die ganze gerade. Und nur Berlin so, alles offen, geil, ihr Sangria saufen und alles zu Hause, Hagelschäden und so weiter. Was geht da ab? Was
ist hier war gerade richtig krasses Sommergewitter. Heute regnet es irgendwie hier überall, also auch überall Hochwasser und so. Also hier regnet es die ganze Zeit. Das ist crazy.
Ja. Und Herr muss es ja wissen, als alter Kachelmann-Spezi.
Auf, ich habe Angst, dass
schreibt ihr euch manchmal noch DMs? Schreibt ihr euch noch manchmal, slidet ihr manchmal noch so rein?
Da ist der Ofen aus, aber es gibt immer wieder genug Leute, die mich auf ihn hinweisen. Und dann denke ich mir so, nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte macht doch nichts.
Aber ich fände es geil, wenn er dir schreiben würde, so von wegen so, ey, wegen dem Flugzeug nochmal her. Ich habe jetzt auch mal reingehört bei Gäste ist die Geisterbahn. Coole Nummer. So, finde ich cool, so, ja. Wenn ihr irgendwie mal, wenn ihr mal irgendjemand braucht, so als Gast oder so. Also, so super unangenehm. So. Ja. Keine Ahnung, hätte auch mal Bock irgendwie bei euch bei Live-Auftritten so dabei zu sein.
Wenn ihr irgendwie einen Wetterfrosch braucht.
Ja, Wetterfrosch-mäßig komme ich rein, habe auch ein Kostüm jetzt. Ja. Nee, das ist gemein. Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen, weil ich habe ja neulich die Doku über den gesehen. Gut, dünnes Eis jetzt, ich weiß ja nie, was da wirklich genau los war, aber er ist ja unschuldig vom Gericht, er ist ja freigesprochen worden, hat ja glaube ich auch übelst die, wie heißt das hier, Geld bekommen, so im Sinne von Schadensersatz oder was?
Hä? Penunzen, das fragt ihr heißt.
Penunzen, genau, Penunzen. Stimmt, das ist das Wort, genau. Das sind die offiziellen, ja, genau, stimmt. Und keine Ahnung. Also deswegen habe ich hier gerade ein schlechtes Gewissen gehabt, weil keine Ahnung, sich dann jetzt über jemand lustig machen, ist ja irgendwie auch assi.
Ja, das passt gar nicht zu dir. Ja.
Ich würde sagen, vorschlagen, ich bin einfach den Rest der Folge eher ruhig und mache so ein bisschen den Beobachter heute.
Ach Leute, ich war jetzt am Wochenende, saßen wir erst abends hier und haben irgendwie so ein Weinchen getrunken, dann bin ich noch zu meiner besten Freundin gefahren und dann haben wir da noch was getrunken draußen, haben uns dann draußen hingesetzt und haben irgendwie Rosé getrunken und ich hatte irgendwie noch einen Mexikaner dabei und so und dann am nächsten Morgen bin ich in meinem Bett aufgewacht. Und mir fehlt ein bisschen was.
Oh.
Ich habe im Nachhinein erfahren, dass ich noch gesungen habe und irgendwer aus dem Haus dann gerufen hat, ich soll endlich die Schnauze halten und gedroht hat, einen Eimer Wasser runterzukippen und dann
Du hast Hoche vergessen, oder was?
Und dass ich noch gesagt habe, ja komm, ich zieh noch weiter und dann, aber irgendwie bin ich wohl mit der Bahn nach Hause gefahren, nachts um 4 oder so. Also es ist sehr abenteuerlich. Und manchmal frage ich mich, wie so dieser Mechanismus im Gehirn ist, dass das Gehirn sagt, okay, jetzt ist einfach genug Informationsaufnahme, ich mache jetzt hier einen Cut, den Rest brauchen wir uns nicht mehr zu merken, wie heute Abend noch passiert.
Ja.
Das ist ja natürlich beängstigend, klar, ist ja auch wahrscheinlich nicht besonders gesund, aber ich finde es auch faszinierend, ehrlich gesagt.
Ja, also hattest du einen Blackout, ja?
Ich hatte einen Blackout. Passiert mir nie oft, aber manchmal, wenn ich ganz viel Alkohol trinke mit viel Schnaps dazwischen, dann passiert das mal.
Du hattest auch neulich so ein Bild in deiner Instagram-Story, wo du geschrieben hast, wo du dann mit deinen kleinen Äuglein zu sehen warst und geschrieben hast, dass du deinen ersten Kater seit langer Zeit hast. Da habe ich mich für dich gefreut.
Ja, also. das war nach diesem Abend.
Ja, so halbe Blackouts kann ich mich da sich anschließen. Ihr habt es vielleicht gesehen. Also ich habe jetzt aktuelle Story.
Oh.
Aktuelle Story mit Heikel-Faktor.
Heikel-Faktor?
Oh. Weiß ich nicht, ja.
Heikel-Mackertsch, oder?
Heike-Immel. Ich habe es vielleicht gesehen bei Instagram, natürlich, ihr folgt mir ja, guckt mir da immer rein, hier, schön die Likes mal anlassen und so.
Engagement.
Engagement natürlich, das steht ja bei uns im Vertrag, dass wir uns da gegenseitig ein bisschen pushen. Ja. Aber ihr habt es wahrscheinlich gesehen, dass ich auf die Schnauze gefallen bin. Also ich habe ja ein richtiges, nicht Pfeilchen, sondern so eine Schürfwunde im Gesicht. Jetzt gerade, Stand jetzt bei der Aufnahme ist es gerade mehr oder weniger verheilt. Ich habe aber noch zwei, also an beiden Handgelenken eine Prellung. Das heißt, ich kann auch voll schlecht so Türen aufmachen und so, das ist echt übel, weil man echt so merkt, so, das ist, ja, ist nicht das, was uns vom Affen unterscheidet, dass wir Daumen haben oder so? Wie war das nochmal?
Ja, unter anderem.
Affen haben doch auch Daumen.
Ja, aber die sind nicht irgendwie, die sind wie Finger bei denen, glaube ich.
Nee, die können auch eigentlich alles machen.
Aber hieß es nicht irgendwie, opposable thumbs ist das, was die Menschen so krass unterscheidet von den meisten anderen
Säugetieren? Ja, von einer Katze zum Beispiel. Die Katze kann nicht klingeln, wenn sie Fahrrad fährt.
Jetzt verscheuchst du wieder unsere Katzen-Community. Also damit meine ich Katzen, die sich zuhören mit so kleinen Kopfhörern, so kleinen Noise-Canceling Kopfhörern. das ist die Vorstellung, ist ganz gut. So bei so einem bellenden Hund dann so einfach anmachen, so miau. Also und wo habe ich jetzt den Faden gerade verloren nochmal?
Du bist auf die Schnauze gefallen.
Genau, mit Pfeilchen, aber wie kam ich jetzt auf…
du hast die Tür nicht mehr aufgekriegt seitdem, bist seitdem gefangen.
Ach so, mit den Prellen, genau. Und habe an der Schulter gerade auch noch eine so eine Schürfwunde. So. Und das sage ich alles nicht ohne Grund, denn ich sag mal so, Redezeit wird jetzt ein bisschen eingenommen. Ich hoffe, es ist für euch okay. Ich muss das kurz die Geschichte so ein bisschen ausholen, wenn es für euch okay ist.
Hat's ja gerade angekündigt, dass du heute ein bisschen mehr…
Ja gut, aber ja, ich versuche mich kurz zu halten. Also, das passt halt gut zu dem, was Nils meint. Also, ich war jetzt nicht besoffen. Aber ich sag mal so, auch für die ZuhörerInnen da draußen, so ein kleiner Ratschlag, einfach so generell gut gemeinter Rat. Wenn ihr im Sommer so im Biergarten wart, mittags, ja, oder schon so einmal ein, zwei, vielleicht lasst es kommen, sagen wir mal, fünfe gerade sein lassen, drei Hefeweizen in der Richtung getrunken habt und ihr dann losgeht, durch die Stadtfahrt, vielleicht eventuell auf dem Weg noch ein Bierchen mitgenommen, ein Wegbier, ein Fußpilz, ja. Vielleicht waren es auch zwei, weiß ich nicht. Ungefähr, können auch zwei sein. Und ihr dann am Tempelhofer Feld seid, ja, und es ist Sonne, es ist viel los und euch dann ein fremder Mensch, erwachsener Mann übrigens, entgegenkommt mit einem Fußball und ihr dann so sofort sagt, ey, gib mal ab. Und ihr den Ball fordert, so im leichten Übereifer. Kann sein, dass die Biere da ein bisschen eingezahlt haben, kann auch sein, dass da die Sonne schien und gute Laune und Samstag. Nein. Aber ich muss jetzt diese hier die Formulierungsart jetzt wieder ändern, die ich passiere, sonst weiß ich, verliere ich den Faden. Also auf jeden Fall habe ich dann gemacht, ne? Ich fordere so den Ball, so typisch so mit beiden Händen so, ja komm, gib ab. So, und dann, das ist so ein ungeschriebenes Gesetz auf der Welt. Also wenn es jetzt keine kleinen Kinder sind oder sowas, wenn man so deswegen auch gleichaltrig, ich finde dann gehört, da muss man abgeben. Das ist einfach so. Da musst du spielst du einmal wenigstens ab. Ja. Und ich wollte eigentlich nur schnell zurückpassen und dann überkam ich so ein Anflug von, ich bin jetzt JJ Okocha und dann hab dann so ein, zwei Übersteiger gemacht. Und das ist ja dieser fucking harte Beton, wo früher ja Flugzeuge gelandet und gestartet sind am Tempelhofer Feld. Und da war es schon leicht wackelig, da hätte mir eigentlich mein Gehirn, deswegen Stichwort Gehirn, Nils, ne, zu dir, ich bin da ganz bei dir mit diesen Fragen, warum ist unser Gehirn so, wie es ist? Ist man mal auch sagen, auch ein bisschen ein Arschloch manchmal, das Gehirn, kann das sein? Also habe ich so ein bisschen so eine Vermutung. Und mein Gehirn sagte mir da, aber trotzdem in diesem Fall kein Arschloch, so ey Donny, ganz ehrlich kurz, das war schon ein bisschen wackelig, ne? Wir haben schon lange nicht mehr gekickt, also Corona war jetzt auch ein, zwei Kilo mehr, das heißt, du hast noch den Kopf, im Kopf bist du noch der Vor-Corona-Kicker, generell hast du ein Jahr nicht mehr Fußball gespielt. Da war schon wackelig gerade. Und die Biere waren auch noch dabei. Und während er das auch, gerade diesen Satz verspricht, man, und die Biere waren auch noch dabei, mach ich diesen, weißt du, diesen JJ Okocha so von hinten sich über den Kopf, den Ball so spielen, rutsche über meine eigenen Füße und mich knallt wirklich Gesicht frontal auf den Zement. Und deswegen ist es jetzt, ich kann das jetzt ein bisschen auch lustig erzählen und so, weil keine Sorge, alles ist gut, nichts passiert, ich habe es überlebt, aber ich habe was daraus gelernt, mach das nicht nochmal. Und jetzt habe ich es doch jetzt schneller hingekriegt, als ich jetzt vermutet hatte, die Story. Jedenfalls war es dann so, wegen Blackout Nils, ich war dann, und jetzt kommt das, was ihr vielleicht auch kennt. Also du hast dann diese, ich bin dann so hingefallen, ne? Ja. Und da waren ja voll viele Leute und es ist ja auch voll peinlich, so hinzufallen. Ja. Und, so. Und dann steht man ja, dann hat man ja diesen krassen Adrenalinschub, glaube ich, wenn sowas passiert. Das heißt, du spürst den Schmerz noch gar nicht, sondern du bist wirklich noch, das macht ja der Körper ganz geil, so der schüttet der Adrenalin aus, man merkt nur so eine Art Taubheit im Gesicht Und dann steht man halt sofort auf, so als wäre gar nichts. So direkt auch zu dem Typen mit dem Ball, so noch einen Pass zurückgespielt, so, ist gar kein Problem. Und alle Leute gucken schon komisch. So im Sinne von, okay, what the fuck? Ich gucke so nach unten und sehe Blut tropft so nach unten. Aber wir haben immer noch einen auf cool getan. So, also kein Problem. Geh noch zu meinem Kumpel, nimm noch so das Bier, was er für mich gehalten hat. So einen Schluck so ganz cool.
Hast denn so die Flasche an deinem Kopf kaputt?
Aber ich meine, das ist so ein typisches, ich glaube, das kennt jeder Mensch, ja. Zweiten. So dieses, das ist eigentlich so dumm, anstatt einfach wirklich wie ein Kind damals einfach dann zu heulen. Einfach direkt anfangen zu heulen und so richtig lauthals, weil da hat man einfach noch nicht diese Social-Regeln und diese Unsicherheiten gehabt. Aber als erwachsener Mensch kannst du dir das nicht, halt nicht erlauben in unserer Gesellschaft. Jedenfalls, ich gehe dann so, tu dann so, als alles okay ist, dann Kumpel laufen so ein paar Meter weiter, so bis die Luft rein war, so. Bis nur noch neue Leute kamen und die Leute, die mich hätten sehen können, habe ich schon ausgespäht. Ich bin jetzt okay, wir haben hier kurz unsere Ruhe. Dann sagt mein Kumpel so zu mir, hey Donny, Mann, wir müssen die Wunde putzen gehen, Alter, du blutest. Und so, und ich so, ist doch noch eine Fleischwunde, so mäßig, so, keine Ahnung. Dann war ich wirklich, und jetzt kommt es wegen dem Gehirnding. Ich glaube tatsächlich, ich habe wirklich die Vermutung, ich hatte wirklich eine leichte Gehirnerschütterung. Aber eine ganz leichte. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt, weil mir wurde auch nicht mehr übel, mir wurde spät am Abend, deutlich später, wurde mir wirklich auch echt komisch übel und so. Und ich war dann jetzt nicht wegen, weil ich irgendwie weiter gesoffen habe oder so, sondern ich habe dann schon ein bisschen aufgepasst. Das war alles ein bisschen weird. Und dann wollten wir die Wunde säubern. Dann waren wir das aber zu weit, dahin zu laufen, zu diesen Klos oder was es da gibt im TV. Dann haben wir einfach mit Bier. dann habe ich so die Hände ausgestreckt und wir haben beide gedacht, das ist voll die geniale Idee, da ist ja Alkohol drin, ist ja voll schlau. Dann habe ich so die Hände ausgestreckt und er hat quasi wie so eine Art Wasserhahn hat er dann quasi das Bier so drüber. Ich habe dann so meine Hände ein bisschen drin gewaschen, weil erstmal die Hände müssen ja sauber sein, ne? Ich fasse doch die Wunde nicht an. Und dann haben wir wirklich mit Bier das so eingerieben. Und dann bin ich tatsächlich weiter auf so eine Party von einem Kumpel. Also der hat da quasi so ein kleines Stück Geburtstag gefeiert, an so einem Stück an der Wiese da mit so einem Ghetto-Buster und sowas und waren ein paar Leute. Und ja, und das war so weird, weil ich habe einfach das dann, weil Alkohol und so ein bisschen Adrenalin und so und gute Laune, keine Ahnung, täubt den Schmerz irgendwie wohl voll, weil am nächsten Morgen bin ich mit den krassesten Schmerzen aufgewacht. Wirklich, mein Gesicht hat so wehgetan, ich bin ja nach Hause gefahren mit dem Fahrrad. So, ich habe ja eine Handgelenksprellung an beiden Händen. Ich weiß gar nicht, wie das möglich ist. Also jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin voll bei dir, Nils, dass man sich manchmal fragt, was macht das Gehirn? Weil warum sagt mir mein Gehirn dann nicht vielleicht ein, zwei Stunden nach dem Sturz, ey Leute, jetzt ist hier, der tut was weh, kümmere dich mal lieber darum. Sondern lässt mich so schmerzfrei einfach noch so den ganzen Abend verbringen, um dann am nächsten Tag mit den Todesschmerzen aufzuwachen. Naja, und da habe ich auch erst gemerkt, dass mein Gesicht so voll... Und dann, ich bin ja auch so jemand... Ich bin dann paranoid, ne? Und denke dann sofort so, oh, ich habe jetzt eine Narbe im Gesicht, für immer. Ich bin jetzt Narben-Donny. Und die letzte Sache noch, da habe ich auch geguckt in der Wunde, also bei der einen Schürfwunde, habe ich so gesehen, das ist so ein bisschen, das ist jetzt ein bisschen Triggerwarnung, aber es ist nicht super eklig, aber dass die Wunde halt nässt, ne? Also so Schürfwunden sollten ja eigentlich atmen, ne? Damit die halt so zumachen, das kennen wir ja auch alle aus der Kindheit und sowas. Und wenn die halt nässt, also jetzt nicht eiter, sondern so feucht ist noch, das ist ja nicht gut, weil die müsste ja trocknen so. Und das jetzt mit diesem klaren Kopf sage ich das, aber an dem Tag mit so einem leichten Kater auch und dachte ich so, scheißes Alter, oh nein, ich habe eine Entzündung oder sowas. Und dann habe ich natürlich gegoogelt, was es ist und ich, ja, ganz klar, ich bin tot. Ja. Ich sterbe jetzt in den nächsten 5 Stunden. Ich brauche Tetanus-Impfung, habe dann auch geguckt, wann habe ich das letzte Mal Tetanus-Impfung gehabt, ja, mehr als 10 Jahre her. Ja klar, ich bin jetzt tot. Der Teer da ist ja alles voll mit Bakterien. Naja, das war meine Story, die wollte ich mal kurz zum Besten geben hier. Aber ja, alles wieder gut. Also vielleicht für die auch interessant, die das so mitbekommen haben bei mir und das irgendwie auf Social Media gesehen haben.
Ich habe mich auch eine Woche lang gefragt, warum du Fußball gespielt hast auf dem Tempelhofer Feld, auf dem Beton. Ich habe mich das wirklich eine Woche lang gefragt und jetzt...
Ja.
Jetzt kommt hier eins zum
Aber jetzt macht, Sinn, ne? Jetzt macht alles Sinn. Es war halt wirklich, das Geile ist, ich habe auch damit es einfach einfacher ist, wirklich nur geschrieben, so als kleine, mir war klar, so bei Insta muss ich nicht, aber wollte ich heute einmal kurz sagen, weil ich streame ja auch und so und ich wollte dann einmal kurz quasi das außen auch vom Schirm haben, dass die Leute mich nicht fragen, warum ich eine Wunde im Gesicht habe, so, weißt du, dass ich halt einfach beim Streamen, dass ich das nicht immer beantworten muss oder wenn ich irgendwie mal bei Insta zu sehen bin oder so, vielleicht mache ich mir da auch zu viele Gedanken, wahrscheinlich ist es allen einfach scheißegal, aber ich dachte mir halt so, ich mache es halt einmal und dann war es für mich einfacher zu sagen beim Kicken und es stimmt ja auch, Aber das stimmt halt nicht ganz. Das war nicht wirklich ein Kick. Das war eher einfach eine übermütige Annahme von mir. Und ich dachte, ich bin jetzt kurz wieder 16 Jahre alt und kann gut Fußball spielen, aber naja.
Aber wie ist das jetzt ja. Zur EM, dein Nivea Man-Vertrag? Macht das jetzt irgendwie Komplikationen oder so?
Schon mal mein Au angerufen, ja, Schallewin, ja. Schon mal mein Au gefragt, ob schon mal mein Au mit der Wunde spielen kann. Ja. Ich natürlich auch schon mal meine Schulfunde kann auch näschen, ja. Schon mal mein Au, wichtig, dass man auch schon mal die Wunde atmen lässt. Ja. So. Angie kennt das auch, der hat auch mal ein paar Wunde, ne?
Ich bin, glaube ich, schon ganz viele, nein, nicht ganz viele Male, das hört sich jetzt dramatisch an, aber ich bin schon einige Male betrunken irgendwo runtergefallen und habe mir irgendwie ein Band angerissen oder so und bin dann einfach weitergelaufen.
Also ja, was ist da los? Aber das kennt ja jeder, das kenne ich auch. Ich habe auch mir schon mal irgendwie so einen Fuß, glaube ich, mal verstaucht und bin den ganzen Abend noch feiern gewesen. Und am nächsten Tag ist es halt dick. Ich glaube, das ist wahrscheinlich im Endeffekt nicht das Gehirn oder so. Das ist einfach der Alkohol, das betäubt wahrscheinlich, ne? Irgendwie wahrscheinlich, den Schmerz. Ja, wahrscheinlich.
Und ich bin mal Karneval in Köln, war ich im Scheuen Reh, so eine Kneipe am Hans-Böckler-Platz. Und hab da gefeiert und hab dann da auf der Fensterbank getanzt, wie das in Karneval in Köln in allen Kneipen so ist. Da tanzen die Leute immer, stellen sich immer irgendwann auf die Fensterbank und tanzen da und singen mit und so. Und es ist natürlich immer überall Bier, gerade auf der Fensterbank stellen die Leute ihr Bier ab und das kippt dann um, wenn man da drauf steht. Und das wird irgendwann eine rutschige Angelegenheit und das so, sagen wir mal, proportional zur eigenen Betrunkenheit, es wird natürlich quasi von Stunde zu Stunde gefährlicher. Und da habe ich mich so auf den, dermaßen auf die Fresse gefallen, irgendwie diesen Meter da von der Fensterbank runter und bin dann aber sofort wieder aufgestanden, na, ist nix. Und
so. Ja, klar, dann, natürlich.
Für das Bild in meinem Kopf wüsste ich gerne noch, was du für ein Kostüm dabei anhattest.
Ich überlege gerade selber, welches Kostüm ich da anhatte. Ich glaube, es war Fozzie Bear. Also, das ist schon ein paar Jahre her. Ich glaube,
irgendwas mit Inlineskates wäre natürlich noch geiler.
Da hatte ich einen ganz kleinen Hut auf und ja, dann.
Aber, hast du dann den kleinen Hut auch dann so, als du wieder, also bei diesem, hey, alles gut, hast du den so gezogen für die Leute, so alles gut.
Nee, so wieder grüße, gerichtet, grüße. So ein kleines bisschen nur.
Ja, genau.
Und als du runtergefallen bist, war der so für eine Sekunde, ist er so in der Luft stehen geblieben.
Ich denke aber Fensterbank immer an diesen Matrix-Dude. War der nicht auch so? In meinem Kopf ist der, war der bei der Fensterbank, Richtung Fensterbank stand der. Weißt du noch, hier in der einen Kneipe?
Ja, im Cutwinkel, aber der stand mittendrin.
Der war echt der Geilste, ey, mit seiner blauen und roten Pille.
Und dann bin ich mal, als ich bei Kurt Krömer in der Sendung war, hier im Deutschen Theater, wurde die aufgezeichnet. Und dann saßen wir alle noch am Hof und saßen noch ewig spät. Mein bester Freund Roman war da und irgendwie noch ein paar Leute. Und wir saßen ewig darum und haben irgendwie noch Bier getrunken und so. Theater schon längst zugemacht. Im Grunde genommen alle nach Hause gegangen. Nur wir saßen irgendwie noch zu dritt auf dem Innenhof. Und dann musste ich irgendwann auf Toilette. Und dann wusste ich halt, dass im Theater irgendwo eine ist. Aber ich kannte mich da nicht so gut aus. Und dann bin ich ja reingegangen und musste durch so eine Tür in den quasi vom Hinterbühnenbereich in den Zuschauerbereich. Weil da irgendwo die Toiletten waren. Und dann mache ich die Tür auf und ja, da vorne sind sie. Und gehe so los. Und an dieser Tür war aber eine zwei- oder dreistufige Treppe, die auch noch so runde Stufen hatte, sodass man sie wirklich aus dem Augenwinkel im Grunde genommen nicht gesehen hat, wenn man diese Tür zum ersten Mal geöffnet hat. Und dann bin ich einfach so ins Nichts getreten.
Ja.
Diesen halben Meter oder diesen Meter, halber Meter wird das hoch gewesen sein. Also bin ich einmal ins Nichts getreten, dann ziehst du ja schnell das andere Bein nach und da habe ich mich auch so sagenhaft auf die Fresse gelegt. Und dann mein Kumpel Roman hat dann da abends noch mein Bein oder so, ja, Band ist gerissen und so. Dann bin ich halt einfach irgendwie, weiß ich nicht, 4 Wochen gehumpelt und dann war es wieder okay. Aber das war auch ganz schön fies. Das hat echt.
Aber warum ist das eigentlich? Ist mir auch schon aufgefallen, bei unseren Auftritten sind wir auch oft in so altehrwürdigen Theatern, also nicht oft, aber manchmal haben wir ja das Vergnügen, in so richtigen Theatern zu sein, ne? Und da ist mir auch schon aufgefallen, dass es fast immer, euch auch, das ist doch immer so Backstage, haben die so voll die gefährlichen Treppen, habe ich das Gefühl. Es sind immer so eine random 3 Treppen, die irgendwie, und dann kommt so eine Tür,
das auch
die
in Hamburg.
Macht dann auf.
Ja, und dann ist es
ja,
super
und dann
steil.
Ist aber da einfach so 1 Quadratmeter nichts und dann geht es doch links wieder 3 Treppen runter, also als würden die das mit Absicht machen, dass man einfach so ein Parcours hat oder sowas, habe ich nicht verstanden. Ja, na Hamburg ja, war ganz schlimm mit dem Schmitz-Theater. Natürlich wunderschön, um da aufzutreten und total prestigevoll. Und es war auch hammergeil, aber tatsächlich hinter Backstage, also ich fand es auch geil Backstage, aber es ist richtig so Hazard Zone da hinten. Da sind immer auch diese, wie man aus dem Film kennt, diese Säcke, die von oben runterfallen können und so ein Scheiß. wo man so aus Comics kennt, wenn sie das so, so fallen lassen. Also, ja, ja.
Na, die wichtigen Räume sind ja quasi die Bühne und der Zuschauerraum. Und deswegen, da wird dann sozusagen.
Ach, okay, ich dachte, wie. Ja, okay,
drumherum wird dann quasi so viel Platz wie möglich gespart. Deswegen ist da alles immer so eng und klein und so.
Ja. Ach ja.
Ach ja.
Wie sind wir jetzt darauf? Ah ja, genau. Ja, Herm, was geht in Augsburg ab? Was macht der Hausbau?
Ja, ich pendle hier nur noch zwischen Internetleben unter der Woche und Hausleben am Wochenende. Meine Hände sehen.
Ja, man merkt, du bist busy. So, bist, ja. Kriegt man mit. Du bist richtig focused gerade.
Ja, meine Hände fühlen sich auch an und sehen aus wie so alte Schulschwämme. So schon Handarbeitshände habe ich jetzt. Ja, ich bin in einem, weiß nicht, ich fühle mich immer so, als würde ich am Samstag frühen Morgen wie durch eine Zauberkugel gehen und komme dann als Handwerker wieder raus. Man muss dann so verschiedene Sachen machen, so mal was spachteln, mal was abschleifen, mal was Strommäßiges machen oder sowas. Und es ist immer so lustig, wie ich so versuche, da irgendwie mitzuhalten, weil irgendwie kriegt man das ja immer alles hin, ne? Man darf es ja nicht verrückt machen lassen, aber es ist immer lustig, wenn man damit so Handwerker zu tun hat, weil neulich war zum Beispiel so ein Maler da, der dann, mit dem ich so ein paar Sachen besprochen habe, irgendwie ist ein Bekannter von meinem Schwiegervater. Und das ist immer so lustig, weil ja Handwerker so vollkommen selbstverständlich so Begriffe benutzen, ne? Die man noch nie gehört hat. Und dann so, ja, hier habe ich den Riss, was willst du da? Und, ja, machst Armierungsgewebe drauf. Und dann so, ah ja, klar. Und ich sag das dann immer so in meinem Kopf so ganz oft, Armierungsgewebe, damit ich das Kampf vergesse. Und dann war so, dann waren wir in so einem Zimmer, ja, hier die Decke, da müssen wir wahrscheinlich, dass die Farbe hält, ja, musst du abschleifen, nimmst du eine Giraffe. So, okay, ja, klar, Giraffe, ja. Auf jeden Fall eine Giraffe nehmen, ja. Und da lerne ich irgendwie jeden Tag so neue Worte und bin hart dabei. Sehr interessant.
Kennst du das nicht von Nora Tschirner und Christian Ulmen damals, von Ulmens Auftrag? Da haben die genau das auch verarscht damals. Also jetzt nicht, dass du jetzt den Gag geklaut hast, sondern wahrscheinlich kennst du das gar nicht.
Aber
das ist lustigerweise genau der Gag halt. Genau, ja, Fröbeldröbel und sowas. Ja. Ja. Gib mir mal einen 13er Fröbeldröbel. Das ist auch sehr gut. Ja, ja. Ich fühle mich da immer sehr unangenehm, weil dann immer so sehr klar wird, ich bin einfach so ein absoluter Stadtmedienfuzzi, der einfach überhaupt nichts Männliches wirklich so richtig kann. So, ich kann keinen Bohrer bedienen, ich kann keinen Hammer bedienen. Ah, naja, vielleicht einen Hammer kriege ich noch hin. Aber
ja, Hammer ist wirklich ein mega komplexes Gerät. Ja, genau. Irgendwie. Was mache ich da? Muss
mit
ich
das Display
Schlage an die Wand halten oder was?
Genau, wo ist denn das Display? Wie, wo ist denn hier die, wo ist denn hier die Dings, wo man den Daumen drauflegen kann?
Wie macht man den denn losgeht? An?
Ja. Genau. Gab es eigentlich jemals wirklich so einen Hammer, wie man den aus Comics kennt? Oder so von Homer, seine Erfindung, die mit so einem Motor? Gab es das eigentlich jemals? Wirklich? Ist doch gar nicht so dumm, die Erfindung, oder nicht? So ein Hammer, der so hämmert.
Es gibt so Nagelpistolen, gibt's.
Ah ja, okay.
Ja, die fand ich immer geil. Das fand ich mal geil bei, ich glaube, bei Lethal Weapon 3 gibt es ja, wo der gegen den Typen fightet mit der Nagelpistole.
Oh.
Das fand ich immer. Nagelpistolen fand ich immer, weil ich glaube, das ist echt eines der gefährlichsten Werkzeuge der Welt. Das, weil die ja mit Druckluft da rauskommen. Das ist echt total krass.
Hast du eigentlich, Nils, den habe ich nämlich gestern Abend gesehen, hast du Rambo Last Blood gesehen schon?
Nee, noch nicht.
Hey, der ist so geil, Leute, wirklich. Hey, wenn du wirklich richtig dich, also auch für euch da draußen, wenn ihr Bock habt auf einen Film, ich habe mir den einfach bei Prime gekauft für einen Fünfer, weil irgendwie habe ich gedacht, weil der ist ja wirklich ziemlich recent, also da ist Stallone schon echt, also der sieht ja noch älter aus als bei Rocky Balboa und sowas, also der ist schon wirklich, aber immer noch irgendwie fit, das ist so, der, ich finde, der ist auch interessant, der hat voll das markante Gesicht und ich finde ja auch echt, also jetzt ohne Joke, dass der gute Filme macht tatsächlich. Ich finde Rocky Balboa zum Beispiel echt, fand ich echt geil. Ich fand auch Rocky gut und so und generell, ich glaube, der hat schon Storytelling tatsächlich drauf, so mit den, wie er die Akte aufbaut und so, ist alles ziemlich geradlinig immer. Wir sind übrigens gerade bei Shortcuts, Leute, sorry. Kleiner Gastbeitrag von mir. Aber ich gehe davon aus, dass mir da auch selbst der große Filmkritiker Nils Bokelberg da weitestgehend recht geben wird, hoffe ich gerade zumindest mit dem, was ich gerade gesagt habe. Aber das Geile ist, ich habe mir dann ausgehen und ich habe auch, glaube ich, wie viele Rambo-Teile gibt es überhaupt? Weiß ich nicht mehr. Ich glaube, es gibt Rambo, ich glaube, 4 bis 4 gibt es auf jeden Fall, oder? Und dann jetzt irgendwie dann wahrscheinlich noch so Spin-Offs mit Expendables und sowas, keine Ahnung. Aber ich habe, glaube ich, nur Rambo 1 gesehen, finde ich super. Ja, wie halt dieser geile Typ da in diese kleine Stadt kommt und dieser Arschlochbulle das gar nicht haben kann, dass er so ein Vietnam hier Gegner ist und so weiter und der dann so ich lieb das, Mann, da geht dann voll ab, Mann, er kennt ja jeder. So, auf jeden Fall habe ich den gestern gesehen und er ist so lustig, wirklich, der ist so lustig, aber nicht im Sinne von, dass er albern ist und dass er so total dumm ist, sondern, Leute, ich kann den echt empfehlen, jetzt ohne Joke, das ist eine 8 von 10, weil der einfach so geil geradlinig ist und so geil genau das ist, was man erwartet und nicht irgendwie das Rad neu erfindet und nicht irgendwie, irgendwie gekünstelt irgendwie so komische neue Sachen einbaut. Nein, es ist die ganz klassische Rache-Story, es wird ganz klar super schnell aufgebaut, mit wem sollst du quasi mitfühlen, wer ist sozusagen das Opfer, wo du willst, dass die gerettet wird, wer ist natürlich der böse Liam Neeson-Type, so I'm gonna find you, I'm gonna kill you, ist natürlich John Rambo und so und die Bösewichte sind übelst krass gezeichnet, die sind so krass, einfach so offensichtlich wie bei, weiß ich nicht, so den ganzen 90er Actionfilmen, so einfach so irgendein Russe, irgendein Mexikaner, so einfach immer irgendwie so mega die Klischees, irgendwelche Drogenbarone aus Mexiko und so ist da auch. Und Menschenhandel in dem Fall. Aber ich will nicht zu viel spoilern, auf jeden Fall kann ich ihn empfehlen. Und ich hatte gehofft, dass, bitte guck den Nils und auch Herm. Wirklich, da ist einfach, ich habe so köstlich gelacht am Ende bei dem Finale und so. Es ist dann wie ein Horrorfilm, so splattermäßig und es ist so verrückt alles. Aber es ist super. Und am Ende ist so eine Collage von den ganzen Rambo-Filmen. Also wirklich auch mit dem Originalmaterial, mit so geiler Streichermusik. Und es ist so, da siehst du ihn nochmal mit seinen langen Haaren, wie er so den Bogen spannt und so in so richtig so mit so halbtransparent im Himmel rein. So. Und das ist so geil einfach. Es ist so. So ich hab, 80s Actionfilm revived einfach.
Ich habe dazu eine wichtige Frage und zwar, was glaubst du, die Tatsache, dass du dich im Spiegel mit so einer Wunde im Gesicht gesehen hast,
ja, klar.
Wie sehr hat das dazu beigetragen, dass du Bock auf einen Rambo-Film hattest?
Ja, nee, also erstmal habe ich das natürlich mit so einem Stirnband abgebunden, so beim Gucken so und dann so richtig, weißt du, so hier wie so hier bei Karate Kid, weißt du, mit so, ja, mit so einem Ding und dann so hinten so den Knoten machen, während ich so ganz mit so strengem Blick diesen Film weiter gucke und dann so mit dem rechten Hand runter und dann so das Bier aufhebe und das Bier so trinke. Aber er hatte wirklich da kleiner Filmtipp-Exkurs hier, aber kann ich wirklich allen empfehlen. Ich hatte echt Spaß dran. Der Film verlohnt sich.
Jetzt gibt es übrigens auch gerade alle US-Office-Staffeln für jeweils einen Fünfer bei Amazon.
Oh ja?
Geil.
Ja. Ich habe, glaube ich, die ersten 4 habe ich eh schon mal gekauft und weiter wollte ich nie gucken oder kaufen, weil ich finde, das ist ja so unglaublich schlecht geworden und so albern und die haben es so unfassbar in die Länge gezogen, also das ist ja keine 8 Staffeln oder so und am Ende ist nicht mal mehr Steve Carell dabei und dann ist irgendwie der andere der Chef und so, also fand ich dann irgendwann auch mit den Kamerateam, also dieses Mockumentary haben die ja irgendwann komplett ignoriert, also so offensiv, dass es komplett egal ist, also so wie es halt bei Parks and Recreation oder so ist, da ist ja von Anfang an so ein bisschen klar, das ist jetzt gar nicht so ein auf, da ist wirklich ein Kamerateam da und so, ne? Das ist ja eher so dieses, die nehmen ja diesen, das finde ich ja cool bei denen, aber ja. Muss man überlegen, bei The Office war es ja schon am Anfang noch so, die ersten beiden Staffeln, dass man damit ja gespielt hat, dass ja wirklich so ein bisschen eine Kameracrew da ist, die so ein bisschen als dritte Instanz und es ist ja irgendwann ab 4. Staffel nur noch albern, also das sind so Situationen, wo du einfach denkst, come on, I know, es ist Comedy und so, aber das ist irgendwie so dumm, also konnte ich mir dann irgendwann nicht mehr geben, glaube ich, tatsächlich.
Ja. Ich fand's gut. Also die letzte habe ich nie gesehen. Da ist ja dann Will Ferrell der Boss. Die werde ich mir dann auch noch angucken. Aber ich fand auch die Staffeln bis 8, glaube ich, alle gesehen. Und fandst
du nicht die Hochzeit und so, wo die das Kind kriegen und dann Dwight im Krankenhaus und so, ist alles so mega unrealistisch. So, die haben doch auch ein normales Leben und nicht die ganzen Office-Mitarbeiter sind quasi die ganze Zeit ihr Leben. Das habe ich alles ein bisschen übertrieben gefunden. Aber gut, ich will jetzt niemand madig reden. Ich bin da auch gerne mal ein bisschen zynisch.
Also ich finde es nicht so abwegig. Gerade in der inneren Logik dieser Serie ist das halt der Mikrokosmos, um das sich alles dreht. Das ist ja schon ab der ersten Staffel so, dass das ganze Outside-Leben wird ja nur behauptet und das findet ja eh fast gar nicht statt und so. Deswegen finde ich das irgendwie völlig okay. Also weil natürlich auch einfach irgendwann die Storys ausgehen und man kann dann immer die gleiche erzählen, so wie sie es dann bei Stromberg in den letzten Staffeln gemacht haben.
Das ja, du kannst oder keine Staffeln produzieren. Ist halt auch eine Möglichkeit.
Ja, ist bei einer erfolgreichen Serie immer unwahrscheinlich. Aber das ist ja dann auch so ein Happy Place. Also ich mag das dann einfach, die zu sehen, ja. Und so. Und ich fand das irgendwie immer gut.
Ja, ja, das mit dem Happy Place bin ich bei dir. So geht's mir auch. Ich guck's auch an. Ich gucke immer wieder die 4. und die 3. einfach so zum 5. Mal. Oder so. Ich find's echt ganz cool.
Ich gucke gar kein Fernsehen mehr. Ich gucke nur noch die Instagram-Kanäle der Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Five Senses of Love an, um zu sehen, wie es da weitergeht.
Hast du dir auf Netflix reingezogen? Oder beim Fernseher hast du es nicht?
Nee, ich habe es auf Sat.1 gesehen und war dann neulich erstaunt, dass die deutsche Staffel jetzt auch bei Netflix zu haben ist. Also Leute,
ja, ist geil.
Zieht euch das rein. Es ist krasses Cringe-Material, wie wir auf der Skaterbahn immer sagen.
Ja, es ist so geil. Am besten ist dieses eine Date, wo die, ich weiß gar nicht, wie die heißen genau, aber der eine, diese, ich glaube, Blondine, anspricht drauf, dass, nee, sie sagt, du hast irgendwie gesagt, du findest mich nicht attraktiv, so vom Typ her. Und das ist so übelst cringig, dass er quasi sagt, bei einem Date, so, du bist nicht mein Typ, normalerweise vom Aussehen und so. Ja, das ist so, und das hat mich echt zerrissen drin, weil ich dachte, wie kann man nur so unsensibel sein und so. Das war irgendwie, das sind schon ein bisschen komische Leute auf jeden Fall.
Ich wollte mal ein Insta-Story-Lob aussprechen.
Oh, das okay.
Ist mein Insta-Story-Lob der Woche sozusagen.
Insta-Love. Okay, sorry.
Und zwar, also ich weiß nicht, ob alle so begeistert sind wie ich, aber wir haben ja alle den ESC dieses Jahr gesehen.
Ich habe es nicht gesehen.
Eurovision Song Contest. Bis auf Donny haben wir den alle gesehen. Und,
ich habe ihn auch nicht gesehen.
Und Herr, natürlich auch nicht, aber ich habe den ja für uns alle geguckt und ich liebe den ja und ich gucke den ja jedes Jahr. Und ich habe ja vorher schon gesagt, der deutsche Beitrag dieses Jahr wird keine Wurst vom Teller ziehen, weil der einfach viel zu schlecht ist. Und so kam es ja dann auch, also hat jetzt aber keine besonders prophezeierischen Fähigkeiten gebraucht. Man musste halt einfach nur offensichtlich nicht beim NDR arbeiten, um das einzusehen. hat ja Deutschland irgendwie, ich glaube, 3 Punkte bekommen oder so. Und der Song war einfach, der war auch wirklich gar nicht gut und die Performance war ganz witzig, aber das reicht ja nicht und so. Und dann hat so 3 Tage später, ich glaube so 3-4 Tage nach dem ESC, hat Jendrik, so hieß ja der deutsche Teilnehmer und so heißt er wahrscheinlich auch immer noch, hat dann eine Insta-Story gemacht, in der er gesagt hat, okay Leute, wisst ihr was, ich weiß, der Song war scheiße, der hat nicht funktioniert und es tut mir leid, für mich war es ein geiler Abend, ich habe da das Erlebnis meines Lebens gehabt, ich habe es zum ESC geschafft, ein großer Traum von mir ist wahr geworden, ich habe alle kennengelernt, es war total toll, es war aufregend, es war super, leider hat mein Song überhaupt nicht funktioniert und daraus habe ich gelernt, ich muss einfach ein besserer Songwriter werden, deswegen, vielleicht helft ihr mir, vielleicht guckt ihr mir zu, wie ich jetzt versuche, in den Jahren oder in der nächsten Zeit einfach zu lernen, wie man gute Songs schreibt und zu lernen, wie man bessere Songs schreibt, weil der war offensichtlich nichts und so. Also eine sehr reflektierte Story, wo er auch so quasi die Schuld auf sich genommen hat und er hat ja eigentlich am wenigsten Schuld, weil er wurde ja hingeschickt und er lehnt es ja dann nicht ab, sondern ist ja klar, dass er es dann macht.
Und er hat noch zugegeben, dass er betrunken war, Bente, ich hab's auch gesehen, fand ich auch
super. Genau.
Hat er auch noch gesagt, das fand ich auch ganz sympathisch, dass er so Notiz an dich selber macht, besoffen keine Interviews, mega peinlich, ja, genau. Und so und hat es auch ganz lustig geschnitten und so, ja, es war gut.
Und das war echt super sympathisch und hat, glaube ich, nochmal extrem viele, also auch bei mir, nochmal extrem viele Sachen wieder gut gemacht und Punkte wieder gut gemacht und so. Das wollte ich einfach mal loswerden, dass man mal sieht, dass es sowas auch möglich ist, dass jemand irgendwie so hoch erhobenen Kopfes irgendwo verliert und dann danach sich auch noch entschuldigt, quasi entschuldigt und irgendwie daraus lernt und das irgendwie als konstruktives Feedback nutzt und sagt, jetzt ich will jetzt einfach lernen, wie man bessere Songs schreibt. Das finde ich sehr, da gehört eine Menge Selbstreflexion zu, das irgendwie so rüberzubringen.
Ja,
das
auch schon sehr,
wir sollten so ein, sorry, haben,
Nee, auch so dieses überhaupt, weil man mittlerweile weiß man eigentlich, dass man auch, wenn man zum ESC fährt für Deutschland, dass man so ein bisschen der Idiot ist auch so ein bisschen, weil alle sagen, ja, das ist alles scheiße. Und dann finde ich das krass, erst recht, wenn du so als einer wie er bist, der bis dato ja nicht wirklich in der Öffentlichkeit gestanden hat und dann hast du einmal so eine quasi deutschlandweite Aufmerksamkeit und sowas und bist dann auch, kommst da nicht gut weg, das finde ich dann schon auch interessant.
Damit so warum machen wir denn nicht einfach so ein Eurovision Insta-Story Contest oder so? Und dann geben wir immer, dann wird auch immer so hingeschalten, so ja, nach weiß ja sicher, überall in Europa. Da müssen Leute so. Das glaube ich, wäre super cool, alle mit live Insta.
Ich hab direkt, wenn jetzt hier ESC Nils am Start ist, habe ich direkt noch ein paar ESC-Fragen. Und zwar, ich habe ja dann auch durch so eine Klickstrecke erfahren, dass er wirklich in den vergangenen Jahren in Deutschland immer so schlecht war. Das war mir gar nicht bewusst, dass er wirklich so geballt. Ja. Die letzten 5 Jahre war er immer irgendwie letzter oder vorletzter oder so, ne?
Ja,
und das finde ich krass, weil irgendwie eigentlich hat es das Event an sich ja nicht verdient. Klar ist da vieles albern dran, aber ich mag das, dass beim ESC, da wissen das auch alle, dass das halt alles überdreht ist und albern ist und so.
Vieles.
Das war aber nicht immer so, oder nicht? In Irland weiß ich noch, wurde ernst genommen. Das war voll wichtig, dass man da gewinnt und so.
Ja.
Also wann ist es denn so witzig, so eine Guido-Horn-Veranstaltung? Ich weiß nicht.
Was den ESC ja ausmacht, ist, dass all das nebeneinander existieren kann. Das ist ja das Tolle an dieser Veranstaltung.
Genau.
Die kann genauso albern wie ernsthaft sein, wie aufregend, wie lustig, wie kitschig, wie traurig. Das steht da alles nebeneinander. Deswegen ist das so toll. Deswegen ist das so aufregend.
Ja, ich habe das ja auch eine Zeit lang gern geguckt. Ich habe auch tatsächlich mich mal mit Kumpels getroffen und so, wir haben das dann geguckt. Ich glaube, es war die Lena Meyer-Landrut. Weil der Raab das ja auch diesen Hype so geil geschürt hat. Ne? Der hat natürlich auch in jeder Sendung Werbung gemacht. Entschuldige, aber Herm, du wolltest gerade was sagen. Ich wollte da gar nicht.
Ich finde das interessant, weil das ist irgendwie in Deutschland so eine Welt. So, es kommt noch aus dieser Schlagerwelt, aber aus so einer. Die Schlagerwelt ist ja mittlerweile eigentlich eine ganz andere, weil mittlerweile machen ja. Schlager in Deutschland ist ja irgendwie dicke Beats und geile Partysongs so. Und so diese heile Welt Schlagermäßige gibt es ja gar nicht. Aber so richtige Popsongs, Leute wollen da auch nicht hin. Und dann entsteht da so eine komische Showmusik, die man so erwarten würde in so einem Freizeitpark, wenn man irgendwie versehentlich ins falsche Theater geht oder sowas. Und ich finde das so komisch. Und ich denke mir so, es muss doch Leute geben, die da Bock drauf haben. Und ich meint ihr so, jetzt so gestandene Popstars jetzt aus Deutschland, ne, die so halbwegs bekannt sind. Sagen wir jetzt mal ganz übertrieben, so ein Mark
Max Forster. Mutzke.
Okay. Ja, Max Mutzke war schon mal, er war ja schon mal da, oder?
Ja.
Nee, aber so ein Mark Forster, also sobald man so ein großer Musiker, muss man doch auch eigentlich Bock haben, da mal mitzumachen und sowas. Aber glaubt ihr, die trauen sich das auch nicht einfach, weil man dann da halt auch nicht so verlieren will und so? Oder wie?
Ich glaube, auf jeden Fall. Ich würde sagen, ja.
Da gibt's verschiedene, also es hat verschiedene Gründe. Gerade in Mark Forster. Weil es gäbe durchaus, ich glaube, ein Jan Delay zum Beispiel, der würde da sogar ganz gut.
Oh ja, gutes Beispiel. Gutes Beispiel mit so einer Reggae-Nummer oder sowas.
Ja, oder mit so einer Big Band-Nummer oder so. Würde da schon auffallen und das wird gehen. Aber so ein Mark Forster ist halt zeitgenössischer Pop.
Ja.
Und zeitgenössischer Pop ist da gar nicht so gefragt. Es geht da nicht darum, der modernste Popsong zu sein. Man hat das dieses Jahr sehr schön gesehen an dem Beitrag aus England, der im Radio überall rauf und runter laufen könnte, den du einfach als völlig normalen 2021er Chart-Hit Radio-Pop-Song lesen würdest, mit so einem House-Beat, mit so einer interessant gesampelten Trompete und so. Das ist also völlig normaler Stuff irgendwie. Und es hat null Punkte bekommen. Weil das Musik für junge Leute ist. Das ist Musik, die hören Leute von 13 bis, weiß ich nicht, 25, sagen wir mal. Der ESC, aber der Grand Prix, ist irgendwie so eine 30-Aufwärts-Veranstaltung. Mhm. Das interessiert kein Teenager, interessiert der ESC. So, das ist völlig uninteressant und eine völlige Gaga-Veranstaltung. Dieses Jahr hat sie vielleicht wieder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen durch den Will Ferrell-Film auf Netflix, der sehr sehenswert ist übrigens. Aber trotzdem ist die große Masse dieses Publikums sind irgendwie nostalgische 30-somethings. Es ist natürlich auch das Publikum ist auch sehr camp-orientiert, also auch ein sehr schwules Publikum zum großen Teil, weil sehr viel von dieser Camp-Kultur beim Grand Prix auch eine Rolle spielt. Und also es ist einfach du kannst es musikalisch nicht mit Charts vergleichen, nicht mit Chartmusik vergleichen. Beim ESC spielen verschiedene Dinge eine Rolle. Da zählt die Performance, deswegen sind die auch immer so bescheuert zum Teil oder Gaga übertrieben oder so, weil die ein nicht unwesentlicher Teil des eigentlichen Songs ist. Und da ist halt Mark Forster, den ich ja super witzig finde, der aber da musikalisch völlig fehl am Platz wäre.
Witzig?
Wieso? Ja, ich habe den zwei, dreimal getroffen. Ich mache ja diesen Songpoeten-Podcast, wo ich so Bands interviewe. Und da ist es dann öfters vorgekommen, dass die Bands sich da, weil wir lassen immer Fragen von Kollegen stellen. Und da ist zwei, dreimal vorgekommen, dass immer wieder Fragen von Mark Forster kamen. Dass sie gesagt haben, ja, lass mal von Mark Forster eine Frage stellen und so. Und dann habe ich Mark Forster danach getroffen und dann hat er gesagt, ey, wenn ich jetzt nicht bald mal eine eigene Rubrik in deinem Podcast kriege, dann ist sauer. Und dann hat er gesagt, ich will, dass diese Rubrik heißt Forsti fragt nach. Und das war dann immer ein sehr lustiger Running Gag zwischen uns. Und irgendwann war er dann tatsächlich auch Gast in der Sendung und dann haben wir da eine Forsti fragt nach Spezialshow draus gemacht quasi. Ja. Also ist ein witziger Vogel so, aber er ist halt er ist musikalisch zu modern. Das ist einfach für einen ESC zu charttauglich.
Ja. Finde ich interessant.
Gut erklärt. Finde ich auch ganz witzig. Ich wollte nur kurz auch noch droppen, mein Fun Fact mit Mark Forster, warum ich auch einen Grund für Sympathie bei ihm habe. Ich habe irgendwann auf Twitter irgendeinen Gag gemacht, der war nicht mal boshaft oder so, aber der war offensichtlich so mit diesem Look von Mark Forster spielend, ne, diese Kappe und irgendwie, der sah nämlich irgendjemand ähnlich oder ich weiß gar nicht mehr, was es war, auf jeden Fall war es nichts Böses oder so. Und er hat dann auch mit seinem offiziellen Account mit so einem Wein-Smiley kommentiert. Das fand ich irgendwie ganz nice, weil das ist ja dieses, wie heißt das, da gibt es mittlerweile übrigens einen Fachbegriff, habe ich neulich gelernt. das heißt Noticen, irgendwie, das dieses Ding, dass du quasi, wenn du eh weißt, du hast einen größeren Twitter-Account als der Tweet-Verfasser und du weißt, du kriegst mit der Antwort mehr Likes als quasi die, der eigentliche Tweet oder mehr Reactions, dann dafür habe ich jetzt neulich gelernt, muss ich mal nachher nachgucken. Da gibt's, wisst ihr es? Da gibt es wirklich so ein Wort dafür mittlerweile. Nee. Das hat sich auf Reddit oder so etabliert. Nee. Weil das irgendwie so ein Ding ist. Und das hat er da gemacht, was ja super cool ist manchmal, weil es lustig ist, weil ja dann quasi, dann ja alle die Antwort auch sehen von jemand, der ist ja offensichtlich viel berühmter als ich oder worum es da in den Tweets ging. Das fand ich lustig. Habe ich auch ein Like dagelassen. Fand ich sympathisch.
Aber das finde ich gerade sehr interessant, dass du sagst, Nils. Ich denke mir ganz oft, wenn ich mal Grand Prix schaue, das mache ich dann auch ganz gerne so mit irgendwie mit selber Punkten vergeben und sowas, dass selten wirklich so Hits dabei sind, wo man denkt, die man beim ersten Mal hören geil findet. Das ist irgendwie, das fand ich immer interessant, aber das macht natürlich auch Sinn, dass du so sagst.
Außer Epic Sex Guy, Sex Guy damals. Dip, 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 das war geil.
Ja, was irgendwie wichtig ist für so eine Grand Prix-Performance, ist, dass es irgendwas in dem Song gibt, der irgendwie was Spezielles oder in der Performance hat, was anderes hat, was Spezielles hat. Das kann in die oder in die Richtung gehen. Also ich mir jetzt, dieses Jahr die Italiener waren halt einfach Freaks und Aliens, irgendwie aus den 90er Jahre Rock irgendwie, deswegen waren die natürlich, fand das Publikum die sofort super. Vor ein paar Jahren dieser Schwede, der hatte halt diese tolle Performance mit diesem Strichmännchen, da waren die Leute so beeindruckt. Und so ist das immer so eine Mischkalkulation aus Performance und Song irgendwie. Aber wahrscheinlich seit ABBA gab es das irgendwie nicht mehr, dass so ein Grand Prix-Song irgendwie jetzt der wahnsinnige Mega-Hit geworden wäre oder so. Es gab dann natürlich immer mal wieder so größere Hits, auch europaweit, aber so dieses, dass so ein Song danach dann irgendwie einen Sommer lang aus allen Radios im ganzen Kontinent ertönt, das gibt es eigentlich gar nicht mehr. Darum geht es auch gar nicht. Es geht wirklich um Songs für den Abend sozusagen.
Ich finde es auch übrigens, da habe ich auch im Zuge des Grand Prix dran gedacht, dass ich das super interessant finde, dass mittlerweile die Fans von Lena Meyer-Landrut wahrscheinlich gar nicht mehr wissen, dass sie mal beim Grand Prix war. Weil die hat irgendwie zwei Karrieren irgendwie, habe ich das Gefühl. Die war früher so beim Grand Prix und dann war sie eigentlich schon wieder dann so ein paar Jahre später auch durch. Dann sind auch nur noch gefühlt 100 Leute zu den Konzerten gegangen. Und dann ist aber wieder so, ging es wieder so bergauf. Jetzt ist sie halt so ein krasser Instagram-Star. Und schon sind die Hallen wieder voll und so. Finde ich interessant. Interessante Entwicklung.
Was dieses Jahr sehr witzig war, also es war übrigens, by the way, ein richtig guter ESC dieses Jahr. Also die letzten Jahre gab es immer, die waren alle so ein bisschen Mauer.
Wo war das,
Jahr, denn diesmal?
In Rotterdam. Der war so gut. Also Hammer Teilnehmerfeld, toll gemachte Show. Also es war wirklich... So einen guten ESC habe ich wirklich seit Jahren nicht mehr gesehen. Wirklich richtig, richtig, richtig begeistert danach. Und was sehr witzig war, am Ende sind dann immer diese Punkteauszählung von den Ländern, wo die Länder irgendwie sagen, wie viele Punkte jeder kriegt. Und sonst sind da meistens dann so Moderatoren aus den jeweiligen Ländern, die die Punkte bekannt geben. Und bei Island war das der Schauspieler aus diesem Netflix-Film, aus diesem Netflix-ESC-Film, der da immer in der Kneipe aufsteht und sagt, Play, ja, ja, Ding Dong, der immer so wütend ist auf alle. Und der hat die Punkte bekannt gegeben und hat dann auch die ganze Zeit geschrien, Play, ja, ja, Ding Dong. Und das ganze Publikum ist ausgerastet. Das war sehr, sehr witzig. Und ich habe das jetzt mal so auf Twitter beobachtet. Es gibt ja diese isländische Band, deren Namen ich immer vergesse, die dieses und letztes Jahr angetreten sind, die alle so ein bisschen aussehen wie so Nerds und so und immer mit so Pixel-Grafik irgendwie die eigenen Gesichter auf dem Pullover haben und alle so gleiche Joggenanzüge anhaben und so ein Lo-Fi-Pop machen im Grunde genommen.
Das klingt nach Weezer, ehrlich gesagt.
Nee, klingt wirklich gar nicht nach Weezer.
Aber haben die nicht auch immer so Trainingsanzüge und so gleiche Pullis an und
nicht.
So?
Nee, gar nicht.
Ach so, ich dachte in den Videos mit dem Laufband und so. Deswegen dachte ich,
das war Okay Go.
Ach so, scheiße, stimmt. Sorry. Ey, ich bin der Musikband aus, es geht eine halbe Stunde Musik, was soll ich sagen? Ich bin da raus einfach.
Auf jeden Fall diese isländische Band, die war bei ganz vielen Leuten ganz beliebt und letztes Jahr waren die auch ganz witzig und der Song war auch gut, nur dieses Jahr fand ich die so uninteressant, weil die haben den gleichen Song einfach nochmal gemacht. Es war angeblich ein neuer Song gewesen, aber es war im Grunde genommen, haben die sich jetzt nicht so wahnsinnig viel Mühe gegeben, was Neues zu komponieren, sei es drum. Die haben auf jeden Fall jetzt auf Twitter, schreiben dem immer super viele Leute so, Play Ja Ja Ding Dong, also weil sie jetzt irgendwie ihre Tour angekündigt haben und so und dann haben die Leute ausgeschrieben, Will you play Ja Ja Ding Dong? Und dann merkst du ihn an, dass sie so mega genervt sind, weil jetzt alle Isländer von der ganzen Welt immer gefragt werden, ob sie Ja Ja Ding Dong spielen und die immer alle keinen Bock darauf haben, dass das irgendwie so jeder zu denen sagt und so. Das war sehr, sehr witzig.
Hab heute meinen Urlaub auf Island abgesagt. Ach, Corona Waves immer noch hart.
Wann wäre der denn gewesen?
Der wäre jetzt, ich glaube, jetzt nächste Woche wären wir da hingeflogen.
Naja, okay. Ja, das ist wahrscheinlich noch ein bisschen.
Aber warum hast du es jetzt dann erst abgesagt? Das verstecke ich nicht. Also hast du noch quasi gewartet bis zum letzten möglichen sozusagen Absagding wahrscheinlich, oder
was? Ja, genau, weil der mal die, was man machen muss, wenn man einreist, so, das ändert sich ja andauernd. Und das ist aber keine Aussicht auf, dass sich das ändert, weil aktuell ist es noch so, wenn man nicht komplett geimpft ist und so, dann muss man einreisen, einen Test machen und dann in Quarantäne sein für 5 Tage, dann nochmal einen Test machen und dann darf man einreisen. Und das ist natürlich bei einem Aufenthalt von 7 Tagen, 5 Tage Quarantäne nicht so praktisch. Und ja, deswegen aber geht zum Glück
aber
alles.
Aber es wäre immerhin Quarantäne in Island.
Ja, Blick raus in den Regen einfach nur.
Quarantänstottier.
Quarantänstottier.
Aber fand ich wieder krass, weil den hätten wir eigentlich letztes Jahr schon gemacht, den Urlaub, und haben den dann auf dieses Jahr verschoben, wo man damals so dachte, ja, 2021 im Sommer ist es ja dann auch alles durch, dann sind ja alle geimpft und so, das wird dann alles laufen. Das ist schon krass, wie sich das alles zieht. Ne, reden wir lieber nicht drüber.
Aber eigentlich hätte Island, doch, vor allem Island, hätte doch eigentlich super schlau auf das alles reagieren können und irgendwie sagen können, okay, wenn sie kommen, müssen sie 5 Tage in Quarantäne, aber wir teilen ihnen diese Parzelle am Vulkan zu oder so, oder hier irgendwo in der Nähe von so einem Krater mit so einem Zelt, wo sie jetzt 5 Tage alleine bleiben müssen und dann einen Test machen. Und also so, man hätte das ja so verbinden können, weil das Land ja so groß und so viel Platz da ist.
Ja,
Versäumt,
ja.
Fragen Sie Tourismusexperte Bokelberg.
Ich wollte gerade sagen, apropos Expertin jetzt also, dass du beim Grand Prix richtig aufgehoben wärst, um auch Deutschland zu vertreten, da sind wir uns alle einig. Aber jetzt ja, für mich die nächste große Frage und das nächste große Thema, wo wir auch alle zusammenhalten müssen, ist, wie schaffen wir es, dass du der neue Moderator von Verstehen Sie Spaß wirst? Guido, kannst du heute auf, wenn ich es richtig gesehen habe? Wie bringen wir da einen Nils Bokelberg in das, ist das ZDF oder ARD? Ich weiß gar nicht.
Nee, ARD.
Also ich würde sagen, erstmal schreibst du eine E-Mail, betreff Verstehen Sie Spaß. Und dann ich schon, ... Aber so geil mit so einer schlechten Google Pages gemachten so Präsentation, weißt du? Es fängt dann direkt an mit so einem viel zu großen, in zu großer Schriftart, ich schon, ... Und dann so ein Bild von dir, wie du so in die Ferne so leicht schmunzelnd so schaust. Vielleicht noch so ein paar Kameras reingefotoshoppt, die so, also richtige Fernsehkameras so im Hintergrund, die so in deine Richtung strahlen. Und dann so richtig geil, so, also kennst du diese Texte, wo man auf jeden Fall rausliest, die sind von der Person selber, aber in der dritten Person über sich selber verfasst. Ja. So und so einen musst du dann rausbringen. Also alle genauso. Er ist, okay, es war gerade voll Gottschalk, er ist lange dabei. Er war hier, er war da.
Das ist doch nicht, das ist doch nicht Gottschalk. Du hörst dich an wie Uli Hoeneß.
Uli Hoeneß ist anders. Ihr Scheißdreck, im Stadion, wer zahlt denn die Würste? Der Karl-Heinz zu dich. Ich habe früh die Tore geschossen. Was habt ihr gemacht? Gar nichts. Einen roten Kopf habt ihr. Aber ist es nicht Gottschalk so ein bisschen so? Ja, gut, es war.
Nee, dieses ein. Ich weiß nicht, wie du dieses Raue gehst, dieses Raue.
Ja, aber das ist so, weil er jetzt alt ist. Ja. Ich bin jetzt ja auch 70 Jahre alt.
Hier, Herrschaften. Aber er hat ja trotzdem, seine Stimme ist noch butterweich.
Es war immer alles in meiner Zeit.
Ja, so
etwas
ist schon besser.
Da hat man sich auch mal geärgert. Man hat sich vertragen. Hinter den Kulissen hat man ein Bierchen getrunken. Dann ging das. Okay, gut, ich merke, ich habe einfach nur die Didaktik von dem, aber überhaupt nicht die Stimme. Scheiß drauf. Rote Wurst gibt's jetzt für alle.
Ja, ich denke tatsächlich viel darüber nach, also über Verstehen Sie Spaß, auch mit wem ich schlafen muss, um die Show zu kriegen und bin natürlich für alles bereit, aber ich denke tatsächlich so darüber nach, ich denke die ganze Zeit darüber nach, was müsste man sozusagen sagen, was man mit der Show machen muss, weil, also ist es so, Verstehen Sie Spaß ist ja eine Marke, eigentlich ist es ja eine geile Marke,
ja.
Eigentlich ist es eine Show, auf die wir uns in den 80ern als Kinder gefreut haben, wenn die kamen, und dann kam irgendwie brach das Internet über diese Show herein, und im Grunde genommen hat sie sich erstmal so ein bisschen abgeschafft, weil Pranks viel krasser waren und irgendwie keiner den Fernseher dafür einschalten musste und ist dann deswegen zu so einer Sendung geworden, die so...
Danke, Simon Desio, danke!
So eine Show, die so unter 50 irgendwie keinen mehr so richtig interessiert hat, irgendwie, die aber auch so eine Behäbigkeit hatte und irgendwie nicht mehr so richtig fresh wirkte irgendwie. Und ich frage mich die ganze Zeit, wie kann man diese Show verändern? Also wenn man quasi vom Grundgedanken, der Grundgedanke von Verstehen Spaß ist, versteckte Kamera und ein bisschen Show. So, alles andere ist ja im Grunde genommen variabel. Und jetzt denke ich viel darüber nach, was könnte man machen, um die Show ins neue Jahrtausend zu führen und irgendwie so dazu zu bringen, dass auch Leute um die 30 Bock hätten, die zu gucken.
Was ich immer gut finde bei Verstehen Spaß, ich schaue das ja manchmal, weil das ist wirklich immer noch so nettes Entertainment zum Nebenbei laufen lassen. Ich fand das immer ganz nett. Und da fand ich es neu interessant. Die haben auch jetzt zwei so Jugendliche, die halt jetzt so Pranks machen. Das war so die Antwort auf Pranks auf YouTube, dass sie jetzt auch zwei Jugendliche haben, die da Sachen machen. Aber was ich immer ganz schön finde, ist, wenn so den Streichen, den versteckten Kamerasachen, den die da machen, noch so mehr Geschichte gegeben wird. Also wenn man so erfährt, wer sind denn die Leute und warum wird der jetzt irgendwie reingelegt und so. Und diese Ebene kann man irgendwie noch mehr ausreizen, finde ich, dann wird das auch noch toller. Es gab auch, glaube ich, mal so eine Sendung, wo es nur so um Rache ging, ne? Wo man sich so gerecht hat bei Leuten oder was. Aber das ist schon zu
böse. Aber meinst du so Vorstellungsmatzen, weil es da oft irgendwie tatsächlich so Gäste sind, die halt nur so 50-jährige ZDF-Stammzuschauer verstehen auch überhaupt, oder wie meinst du? Weil das ist ja auch oft so, dass ich das denke. Nee, okay, wer ist der Typ, den die pranken? Das ist irgendwie so ein Schlagersänger, den ich nicht kenne.
Es gibt ja, glaube ich, immer nur so einen Star irgendwie, der geprankt wird, aber dann gibt es ja auch mal halt so Privatleute.
Ach so.
Und so bei Privatleuten ist dann so der... Da kommt dann so die Tochter rein aufs Sofa und erzählt dann, ja, mein Vater, der ist immer so frech und jetzt haben wir ihn irgendwie die Garage angezündet, damit er denkt, er explodiert, und dann war es aber nur ein großer Prank und so, irgendwie sowas halt. Wenn man dann so ein bisschen mehr darüber erfährt und dann sieht man ja auch, und das finde ich immer ganz gut. Und das traue ich
mir. Also im Zweifelsfall einfach bei Japan bedienen, würde ich sagen, bei solchen Shows. Erstmal, weil die sind einfach 50, ist wie das Militär mit Technik, so. Die sind einfach schon 50 Jahre voraus. Die haben ja 100% auch, das Militär hat ja 100% schon fliegende Autos und sowas. Und genauso ist halt Japan bei so Prank-Shows oder bei so, so Entertainment-Formaten, wo so Leute verarscht werden oder sowas, oder Leute irgendwie verrückte Sachen machen müssen. Habe ich das Gefühl, guck da einfach mal eine Woche japanisches Fernsehen und klau dir da ein paar Ideen zusammen.
Neulich hat
die arbeite die so ein.
Neulich fand ich das, also ich finde, es darf auf jeden Fall nicht so Schock-Pranks gehen. Es muss immer noch, noch Wohlfühl-Pranks sein.
Ja, finde ich auch nicht. Naja.
Und neulich hatten
die, aber ich finde schon, erzähl du, Herr.
Ich wollte nur noch eine Story aus Verstehen Sie Spaß erzählen, aber erzähl du erstmal, es geht erstmal um das
Allgemeine.
Nee, ich hätte sonst auch noch eine Story aus Verstehen Sie Spaß erzählt, aber erzähl du doch erstmal.
Okay, dann fange ich an. Die haben so einen Kameramann bei Verstehen Sie Spaß, der da seit 40 Jahren arbeitet oder sowas. Und neulich haben sie es geschafft, ihn reinzulegen. Das fand ich sehr erstaunlich, weil sie alle gesagt haben, ja, eigentlich geht das gar nicht, dass man den reinlegen kann, weil der hat ja schon tausende Drehs mitgemacht und sowas, aber dann haben sie es doch geschafft. Da haben sie nämlich quasi das verbunden, da haben sie nämlich einen Dreh in Österreich gemacht, wofür sie ein Fake-Skelett in die Berge legen und dann tun die so, als würden sie das da finden, so ein Ötzi-mäßigen halt irgendwie. Und er musste mit dem Auto damit über die Grenze. Mit seiner Frau zusammen.
Aber das muss er doch gerochen haben. Ich weiß, bin ich da wieder ein bisschen so der hier, der miese Peter? Ich glaube das ja nicht. Das ist ja auch geskriptet, oder? Ein bisschen.
Er hatte schon große Angst. Und dann war nämlich, dass seine Frau das leicht anders erzählt hatte. Und dann war er direkt geschockt. Und dann mussten die dort bald. Er sah schon sehr geschockt aus. Also wenn nicht, dann war das sehr gut gespielt. Aber ich hab mich sehr
amüsiert. Aber wäre es nicht geiler gewesen, wenn dann wirklich der Prank von dem Typen, der 40 Jahre schon Kameramann macht, ist. Und dann ist es so der übel lameste Prank ever. Er wurde zwar geprankt, aber im Endeffekt heißt es so, na, hast du heute aufgenommen? Ja, das Band war gar nicht drin. Dann ist so richtig dumm und alle lachen. Oh, oder einfach halt quasi die Batterie nicht ausgetauscht von der Kamera oder sowas. Das ist so völlig lame. Und das ganze Zeit haben die was anderes gefilmt. Irgend so eine Oma, die war in einer Zapfsäule irgendwie, wo das Benzin nicht funktioniert oder sowas, halt, was die immer machen.
Also ich finde, ich finde schon, es gab in den letzten Jahren immer mal wieder so Pranks, also gerade diese Promi-Pranks, wo man so gemerkt
hat. Echt? Ich kann es gar nicht glauben, dass jetzt, Entschuldigung, dass ich unterwegs bin, ich kann das gerade die ganze Zeit nicht fassen. Ich habe das Gefühl, ich bin in einer ganz anderen Generation als ihr beide. ESC guckt ihr immer, ist ihr da voll dabei, dann guckt ihr Verstehen Sie Spaß. Ich denke mir so, ich bin so raus aus beiden von den Welten, aber ist auch okay, es soll jetzt kein Vorwurf sein, aber ich muss kurz loswerden. Ich habe mich selten so fehl am Platz in diesem Podcast. Ich denke, also Vox-Sachen und sowas verstehen, aber dieses Guido kannst verstehen, musste ich kurz mal loswerden, damit das ja raus ist aus dem System. Aber das finde ich echt überhaupt nicht geil. Ich finde das übelst lame, die Sendung, aber okay. Keine Ahnung.
Das Schöne ist halt, dass die haben ja Budget und deswegen können die ja manchmal so Pranks machen, die einfach ein bisschen aufwendiger sind und so, und die ein bisschen was kosten. Gerade wenn es darum geht, irgendwie so Promis zu pranken. Und da gibt es auch immer wieder ultra cringe, also in größten Teilen so in den letzten Jahren. Aber es gab immer mal wieder welche, die echt geil waren. Und ich kann mich an einen erinnern, einen Prank, den ich extrem gelungen fand. Da haben sie nämlich Mike Krüger eingeladen zu einer Fernsehshow nach München und haben den irgendwie vom Fahrer abholen lassen. Der ist dann so, und das dauert ja ewig vom Flughafen München, bis man in der Stadt ist. Und haben ihn so ins Studio gefahren. Und dann haben sie an so an irgendwelchen Punkten auf diesem Weg, weil sie ja dem Fahrer gesagt haben, welchen Weg er fahren soll, haben sie an irgendwelchen Punkten Plakatwände aufgestellt, auf denen Mike Krüger für Dildos geworben hat. Und dann ist Mike Krüger saß in einem Auto und hat das gesehen.
Das ist lustig.
Und ist mega ausgerastet und hat so seinen Manager angerufen und seinen Anwalt und so, ey, was ich hier gerade sehe, das gibt's doch gar nicht und so. Und es war mega witzig, also weil die Idee auch total geil war, fand ich so.
Ja, so schnell kann es gehen, vom Miesepeter der Folge zu, okay, ist doch ganz geil.
Das war echt super witzig.
Aber waren das dann so Billboards-mäßig, oder was?
Genau, also es waren so Plakatwände und da war er immer drauf und dann immer so an der Nase des Mannes, hoho, und dann so ein Dildo daneben oder so.
Aber ich denke mir dann immer so, checken die dann nicht, dass es dann so ein Prank ist, irgendwie, wenn, weißt du,
ja, aber in dem Fall, du glaubst, du fährst zu irgendeiner Fernsehshow und das kann ja immer sein, dass irgendwelche Unternehmen, die so ein bisschen shady sind,
ja,
und
stimmt,
die dass die einfach denken, ach komm, der merkt halt eh nicht, den Druck mal jetzt hier einfach mit drauf und so.
Ja, okay,
das ist
stimmt.
Ja, das ist ja schon glaubwürdig irgendwie so.
Ah, das gucke ich mir nachher an, das klingt echt ganz gut.
Ja. Und das war echt super witzig. Das war echt total gut. Und dann gab es einen, da war auf dem Dreh vom neuen Otto-Film von Catweasel, Henning Baum spielt da mit. Der spielt da, glaube ich, die männliche Hauptrolle und der hat, der musste in so einer Szene immer irgendwie, ich glaube, mit dem Auto oder mit dem Motorrad losfahren oder so. Und
ah,
dann
das hab ich auch gesehen,
ein Klassiker aus der Welt, der Verstehen Sie Spaß-Pranks, haben sie so einen fernsteuerbaren Zünder gehabt, mit dem sie die Zündung des Gefährts an- und ausschalten konnten, sodass er das nicht starten kann und aber nie weiß, warum. Und das ist tatsächlich ein uralt Prank, der aber immer noch witzig ist. Weil wenn die dann so vor der Kamera dann so den Schlüssel rumdrehen und sagen, hä, ich check nicht, wieso das nicht funktioniert. Und dann kommt eine andere und sagt, hier, mach doch einfach so und dann geht's halt und so. Und das ist aber, wenn man in so einem Dreh ist, wo man sowieso in so einer Szene auf 50 Sachen gleichzeitig achten muss, dass man mit dem Text am richtigen Punkt ankommt und sich dann zum richtigen Moment hinsetzt und dann den Schlüssel dreht und so, da fällt einem das, glaube ich, nicht auf, was da gerade, dass das gerade irgendwie seltsam ist, dass das nicht funktioniert oder so. Und das ist also so Set-Pranks funktionieren, glaube ich, auch immer noch sehr, sehr, sehr gut.
Ja, auch weil da einfach so viel Druck auf einem drauf ist. Ne? Dann will man gar nicht so sagen, ja, ihr legt nichts rein und so. Aber das war
ja, genau. Ich finde immer noch den besten Prank, aber das ist so ein Internet-Prank, der ist der einfachste, aber ich finde den immer noch lustig. Der ist ja auch viral gegangen vor 10 Jahren oder so, wo einfach dieser Typ dann so ganz früh aufsteht morgens und dann aber seinen Kopf ersetzt mit so einem Luftballon und so einer Perücke im Bett neben der Freundin. Das finde ich mega lustig. Also das war so ein Fake-Kopf, weißt du? So, und den dann so auch mit so Kissen ausgeschöpft, dass die halt denkt, der pennt da immer noch. Ich finde das so funny einfach. Und er steht, wie war das nochmal? Er steht dann selber im Raum und die wacht dann auf neben dieser fremden Person quasi. Das finde ich irgendwie lustig.
Ach, wahrscheinlich wird das wahrscheinlich wird das wirklich so ein junger Moderator jetzt, ne? Und die machen das dann so prankig. Ja, wobei es altes Publikum. Nee,
so ganz prankig können sie es nicht machen.
Nee, die werden das nicht jung machen, weil die wissen doch, ich glaube, die sind schlau genug, um zu wissen, dass sie jünger werden, jetzt das gar nichts mehr bringt für das lineare Fernsehen, sondern die jungen Leute sind eher auf TikTok und so weiter, sondern die müssen dann gucken, wie sie halt so die nicht ganz so alten, aber auch nicht mehr ganz so jungen abholen. Also eher wahrscheinlich nochmal dieses 90, deswegen passt ja Nils auch perfekt, finde ich, tatsächlich. Stimmt. Weil ja dann nochmal die 90er sind ja auch gar wieder voll in und so.
Ja.
Genau, und da nochmal so einen machen, so auch so, weißt du, auch so das Set-Design tatsächlich, könnte ich mir vorstellen, auch so ein bisschen so wie so, ich denke immer bei 90er-Jahre-Set-Design sein Herzblatt, weißt du, so dieses typische, diese ganz komischen Möbel, diese ganz komische Architektur, viele Spiegel, viel so Marmor und so.
Grau, pink, türkis.
Genau. Also deswegen denke ich, da könnte man tatsächlich, also da ist schon Potenzial irgendwie, finde ich, weil gerade so dieses Retro-Nummer, auch so diese ganzen Retro-Podcasts oder Retro-Sendungen kommen ja seit einigen Jahren immer gut an. Und wenn nicht Nils so für sowas, ne? Also der das ja leibhaftig miterlebt hat und natürlich unglaublich agil und jung und gut aussehen geblieben ist und natürlich weiß, wie man moderiert und gib ihm eine Showtreppe. Ich sag mal, das ist die halbe Miete für eine Sendung mit Nils.
Und das Gute bei Nils auch, er nimmt die Leute in den Arm und sowas. Nils strahlt so eine Wärme aus. Also genau das, was man nach einem Prank auch haben will, ne? Jemand, dem man in den Arme fällt, wenn man gerade reingeht.
Seelsorge auch ein bisschen danach.
Ja, das sehe ich da.
Und ein bisschen gefährlich auf dem Fenster sind. Substanzen danach. Und
ich habe auch super Bock, immer so verkleidet dann zur Prank-Auflösung zu kommen. Und dann immer so die Perücke ab. Ich bin's, verstehen Sie Spaß?
Aber dann wäre es natürlich scheiße, wenn die erste sein und so, wer bist du? Musst du immer so deine alten Viva-Autogrammkarten dabei haben, so als Gag. Na. Und gibst du die? Ach so, ja, du bist das.
Die haben ja alle ich.
Ja, das stimmt total. Ich glaube, man muss dieses Nostalgie-Feeling triggern, dass ja. eben so gerade Leute so meiner Generation, die mit dieser Show aufgewachsen sind, auch noch so haben. Ich könnte mir auch gut vorstellen, das mit Maria zum Beispiel zusammen zu moderieren, so wie Kurt und Paola Felix damals. Oder eben mit einer Moderatorin zusammen oder so. Ich glaube, da ist so ein Potenzial drin. Man muss die nur davon überzeugen, dass sie jetzt nicht versuchen, weil das Problem oder in Anführungsstrichen Problem vom Guido Kanz, verstehen Sie, Spaß war, dass das sehr altbacken war, aber man den Machern angemerkt hat, dass sie dachten, es ist sehr jung, was sie machen. Und weil dann waren ja immer diese Karikaturen und so, und das will ja gar keiner sehen. So diese Einblendung von so Karikaturen und so sind so, also hä?
Aber es ist nicht bei jeder Sendung bei ARD und ZDF gefühlt so, dass man denkt, ja, die Macher denken, das ist irgendwie jung und cool, aber alle so, nee, so nicht jung und cool. Ja,
bei vielen. Aber ich glaube, das steckt, man muss die halt davon überzeugen, dass da die Chance drin steckt, etwas ganz Tolles draus zu machen. Und da überlege ich die ganze Zeit, wem ich das schreibe und wie ich das schreibe. Und aber auf jeden Fall ist es, ich will mich auf jeden Fall hinsetzen und die Sendung so neu konzipieren und mir überlegen, wie man die wieder so fantastisch machen kann, wie sie eigentlich schon immer war.
Ach, der ZDF-Intendant guckt uns doch eh, oder? Er hört uns doch eh, oder?
Ja, aber es wäre halt ARD, deswegen wäre das...
Ach so, ja, genau. Okay, gut, dann lass uns halt rüberholen, ist das Gleiche alles. Ich checke bis heute nicht, warum bis 13 Uhr auf beiden Sendern das Gleiche läuft. Das habe ich nie verstanden, aber gut.
Aber du weißt, dass das seit 1992 nicht mehr so ist.
Doch, ist immer noch so. Gerade zur Zeit, das Mittagsmagazin läuft auf beiden.
Nee,
oder?
Nein.
Aber irgendwas läuft auf beiden.
Das Frühstücksfernsehen läuft auf beiden. Aber danach schon, dann kommt im Deutschen.
Rote Rosen kommt dann schon auf ZDF.
Im ersten kommt erst live nach 9 und ja. währenddessen läuft im zweiten.
Oh, die Sendung, ey, die kannst du auch mich echt mitjagen, ne?
Mein Gott. Währenddessen läuft im zweiten volle Kanne.
Ey, wirklich, also. Die Sendung, das ist wirklich meine persönliche Meinung, die hasse ich. Das ist wirklich der Horror. Ey, wie der da immer mit seinen komischen, gemütlichen Polunder-Pullovern da steht und dann diese seichten Themen und dann wird da so ein Brötchen aufgeschnitten und dann lassen wir nochmal rüber gucken zum Wetter und so. Ich check ja, dass es morgens Fernsehen ist und so soll es ja auch sein. Aber das macht halt Sat.1 Frühstücksfernsehen um 1000 Milliarden mal besser. Ich meine, das ist ja das gleiche Thematik. Und ich meine, darüber gibt es ja ganze Filme, so auch hier Anchorman-mäßig oder so, oder auch das mit Steve, der Ja-Sager und so. Das weiß man ja. Das ist ja kein Geheimnis, dass es seichte Unterhaltung am Morgen. Ich bin so jemand übrigens, ich bin dafür empfänglich. Ich mag das. Ich esse da gerne mein Mohnbrötchen am Morgens und guck dann nochmal rüber in die Promi-Look. Was ist denn los mit Megan und Dings? Ist doch geil hier. Und was machen eigentlich, macht glutenfreies Dings eigentlich fett oder nicht? Und wir gucken mal rein, wir haben einen Chefkoch eingeladen. Ja, dann irgend so ein Dude, den keiner mehr kennt, macht dann nochmal so ein Omelette oder so mit so ein paar Chia-Samen oder so. Ich finde das geil, aber dieses Live nach 9, das ist so hängen geblieben, Mann. Wirklich, es ist so unglaublich langsam und es ist so alles, man merkt auch voll, die ModeratorInnen, dem will ich gar keinen Vorwurf machen. Ich finde, man sieht, die haben diese in den Augen dieses Hilfe, hol mich hier raus Blick. So, die wollen das selber auch nicht machen, weil die wahrscheinlich mit so Ü50 Leuten im Meeting sitzen und so, das machen wir so, das machen wir seit 50 Jahren so, das machen wir jetzt auch so. Und die wahrscheinlich auch sich denken, mein Gott, ist das scheiße. Aber gut, kurz mal ausgekotzt. Ich weiß, ich bin heute übrigens ein bisschen miese, Peter, Donny. Entschuldigung auch an die ZuhörerInnen und natürlich an euch, Jungs. Aber eigentlich habe ich gute Laune. Aber ich habe gerade gemerkt, dass ich eigentlich die ganze Zeit nur motze heute. Aber ich weiß auch nicht, warum. Aber auf jeden Fall habe ich eigentlich gute Laune. Aber ich bin ein bisschen heute motzig drauf. Ich weiß auch nicht, warum.
Wo sitzt eigentlich die ARD? Ich weiß es gar nicht. Sitzt die in Berlin? Ist das Hauptstadt?
Ja, jetzt mittlerweile in Berlin. Hauptstadtstudio ist ja in Berlin.
Die ARD? Leute.
Mainz.
Die
ARD, nee, ZDF.
Manchmal
ARD ist doch Hauptstadtstudio.
Manchmal wundere ich mich, mit wem ich hier seit Jahren zusammen einen Podcast mache. Die ARD besteht aus wie viel? 17 Rundfunkanstalten. RBB, WDR, BR, SWR.
Ja, aber wo ist der Hauptsitz?
Warte mal, ist das der neue Song von Fanta 4 oder was ist das?
Der Hauptsitz ist immer, ich glaube, der Hauptsitz ist immer da, ist glaube ich immer bei der Sendergruppe, die den Intendanten stellt oder so. Also jetzt war das eigentlich immer WDR. Also war es eigentlich immer in Köln.
Ich wollte nur wissen, wo ich da jetzt klingeln muss, wegen der Sache.
Aber ARD Hauptstadtstudio ist doch dann auch das ARD Hauptstadt, das stecke ich auch noch
Ja, aber Hauptstadtstudio, nicht
RBB.
Ja, ja. Naja, weil da quasi alle Sender aus dieser Sendergruppe auf dieses, damit nicht jeder ein eigenes Studio in Berlin hat, gibt es halt das ARD-Hauptstadtstudio, damit die alle auf dieses Studio zugreifen können.
Und da haben die wahrscheinlich so eigene Zimmer, so RBB-Zimmer oder das WDR-Zimmer oder was sind dann? Gibt es da immer so ja, Ärger und Schlägereien
beim Fernsehstudio, glaube ich nicht, aber beim.
Ja. Guido Kanzler hat einen eigenen Bereich. Ach ja, ach, ich weiß nicht. Vielleicht bin ich deswegen heute so triggerig, weil das eigentlich einfach per Zufall alles Themen waren, die mich, wo ich glaube ich innerlich schon mir sehr viele Gedanken dazu seit Jahren mache und wo mich eher so ein bisschen entweder kein Verständnis habe, also sozusagen ESC, also ich verstehe das, ich respektiere, ich finde es cool eigentlich. Ich habe es ja auch vorher ein paar geguckt, aber ich finde es jetzt in letzter Zeit alles ein bisschen albern, aber ich freue mich ja, wenn Leute das mögen, deswegen hate ich da gar nicht rum. Und diese ARD ZDF-Sendungssache, ich meine, das regt uns ja auch euch auch seit Jahren auf, so dieses, vielleicht auch, weil wir ja selber auch so ein bisschen Teil der Maschinerie hier und da waren und dass immer dieses wahnsinnig schleppende, nicht moderne werden und so. Eigentlich müsste ich mich ja gar nicht mehr aufregen, weil ich da eh voraus bin so und einfach andere Sachen mache, aber checkt ihr, was ich meine? Das ist so, das hat mich immer schon frustriert, so dieser Gedanke, dass es so viel Potenzial gibt und so viele coole Leute und Moderatoren, aber wenn, dann werden die immer nur in die Funksachen gesteckt oder so ein bisschen mal hier, ZDF nie mal ausprobiert und dann wieder abgesetzt, nein. Aber nie halt wirklich, das habe ich immer das Gefühl, aber mir wurde das auch mal erklärt von jemand, was auch so ein bisschen meine Sicht darauf geändert hat, auch ein bisschen so meine, nicht Wut, aber so ein bisschen mein Genervtsein genommen hat, und zwar eben das zahlt eigentlich darauf ein, was du auch eben meinst, Nils, mit diesen ganzen, das ist ja dezentralisiert und das ist ja irgendwie gebührenfinanziert und so. Das ist ja wahnsinnig kompliziert, eine Entscheidung zu machen beim ZDF oder ARD, weil das immer durch irgendwie so diese komischen Intendanten, also nicht Intendanten, sondern durch diese, was sind das, Gremien, da müssen so 100 Leute, sind quasi Repräsentanten, dann wird das immer so demokratisch entschieden und so ein Scheiß, irgendwie sowas, ne? Also es ist total schwer tatsächlich irgendwie was zum Laufen zu bringen sozusagen, also was schnell zu reagieren, glaube ich, bei diesen Sendern.
Ja, es sind einfach alles Behörden.
Ja, und
das
genau.
Da ist über die Jahre einfach ein tierischer Amtsschimmel gewachsen.
Ja, genau.
Das ist ja auch das, was man quasi den Öffis immer vorwirft, zu Recht. Also es gibt vieles, was man ihnen vorwirft, dass Kappes ist, aber dass man ihnen vorwirft, dass da viel zu große Strukturen gewachsen sind, die irgendwie ein spontanes Agieren verunmöglichen. Das ist tatsächlich so. Also in Köln, wenn man quasi mit dem WDR aufwächst und mit Leuten, die da arbeiten und so, was man da zum Teil für Storys hört, dass man irgendwie für jeden Kulli halb durchs Gebäude rennen muss, um das irgendwie zu beantragen.
Ja.
So. Das ist ja, da kann man sich vorstellen, wie sehr das so eine Produktion lähmt und wie lange das dauert, bis da überhaupt mal irgendwas on air geht und so. Das ist natürlich.
Ich hab mal Gags geschrieben fürs NDR, also für so ein Format, was unter dem, unter der Schirmherrschaft NDR lief sozusagen. Und so ein Online-Ding und da habe ich dann, also da waren auch andere Autoren, das war so ein typischer Autorenpool, wo man halt per E-Mail dann sozusagen seine Gags einreicht und wenn die in der Sendung genommen werden, dann wird man halt bezahlt und das war dann irgendwie so echt so, also wenig, irgendwie so 50 Euro pro benutzten Gag oder so, aber das Geile war, weiß ich noch, da habe ich wirklich für jedes Mal dieses 50 Euro wirklich einen richtigen krass großen Umschlag mit so 20 Seiten Papier bekommen, mit so Sachen, die ich unterschreiben muss, so wegen Nutzerrechte Abgabe und bla bla und Steuernummer und das und das hier und Kleingewerbe und was weiß ich. Und es waren am Endeffekt für mich immer 50 Euro. Und das musste ich dann 5-mal machen. Das kam immer dieser große Umschlag. Und ich dachte mir so, Alter, das ist ein Baum mittlerweile. So. Und ich habe 200 Euro verdient. Also das habe ich da so, war meine Erfahrung damit. Und naja, aber man ist ja auch immer, man sitzt ja mal hier im Podcast in einem modernen, schnell agierenden Medium. Und wir sitzen hier irgendwie und lästern ja auch gerne mal und so. Aber ich meine, ich würd ja wahrscheinlich da selber dann genauso das nicht besser machen, wenn ich da irgendwie in der Maschinerie drin wäre. Weil man will ja seinen Job nicht verlieren. Man ist ja auch als Moderator oder sowas oder irgendwie als Entertainer in der Sendung ja oft auch in der Situation, dass man auch einfach funktionieren muss, weil du auch den Leuten sonst auf den Sack gehst. Du kannst nicht überall immer kommen und sagen, ja, aber lass es doch mal geiler machen. Ich habe eine geile Idee. Wenn ich hier ein bisschen dab und wir dann so TikTok machen, weil es ist auch eine Scheiße. Da sind auch die ganzen Kameramänner so mit ihren Blaumännern sozusagen, die es 50 Jahre machen und immer nur augenrollend so eine Kippe rauchen. Was ist er denn für einer hier? Kennt man ja. Da hast du auch hier auch keinen Bock. Weißt du, check dir ein bisschen, was ich meine. Es ist natürlich alles einfach so festgefahren. Ich will damit nur sagen, so ein bisschen rechtfertigen in dem Fall tatsächlich, so dieses sich über etwas beschweren, aber mir ist schon auch bewusst, wie ich damit sagen, dass es ja natürlich auch alles nicht so einfach ist und für die Leute, über die wir dann hier ab und zu mal lästern, ist wahrscheinlich auch einfach ein Job und die sehen das glaube ich auch anders und dann ist ja
Es bietet so. Ja auch viele Möglichkeiten und wir brauchen einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, um irgendwie Sachen zeigen zu können, die andere Sender nicht mehr zeigen, weil sie nicht einer Quotensicht entsprechen oder weil es
das Quotending muss weg. Das ist einfach verrückt, finde ich, in Deutschland. Dieses ist es, wisst ihr eigentlich zufällig, ob das in anderen Ländern auch so gemacht wird? Weil das hatten wir ja, glaube ich, über unseren Podcast verteilt schon 100 Mal gefühlt, dieses Thema mit dieser komischen Quotenbestimmung, die niemand so ganz richtig versteht. Aber wisst ihr das zufällig, ob es in anderen Ländern auch so ist oder ob Deutschland einfach wirklich super altmodisch ist und das ganz weird ermittelt?
Ne, ich glaube, das ist in anderen Sendern
auch so,
Ländern ähnlich.
Ja, mit diesen Boxen, also ganz weird irgendwie, ich weiß auch nicht. Naja, genug abgekotzt, was soll's, doch egal. Kann ja auch einfach YouTube gucken, ne?
Ja, lass mal einen bauen jetzt, komm.
Ja, ich kann das empfehlen für YouTube übrigens. Oh, das kann ich, das ist auch was für euch. Habe ich durch Zufall entdeckt, auf dem tatsächlich offiziellen Bob Ross-Kanal, also dem richtigen so, wo auch alles da, die ganzen Back-Katalog zu folgen, zu finden ist und auch diese wunderschöne Doku, habt ihr vielleicht auch schon gesehen, Frage in die Runde, wo zur Hölle sind eigentlich die ganzen Bob Ross Kunstwerke, sage ich jetzt mal. Weil die sind ja alle, der hat ja wirklich auch immer unterschrieben und die sind ja wirklich was wert sozusagen. Und es gibt eine kleine Doku, die ist ganz süß.
Wo gibt's die Doku?
Auch auf YouTube, auf dem Kanal. Also es gibt alles auf diesem Bob Ross, also wirklich der offizielle Bob Ross-Kanal auf YouTube. Findet man ganz einfach, gib einfach ein Bob Ross Official oder sowas und dann ist es auch so ein verifizierter YouTube-Kanal. Und da ist jetzt eine neue Reihe und leider sind es erst 2 Folgen und die letzte Folge ist schon 6 Monate her, habe ich gestern erst geguckt, weil ich das zum Einschlafen wieder geguckt habe. Und es ist so schön, da ist so ein Bob Ross Nachfolger. Leute, den werdet ihr lieben. Der ist so sympathisch und der macht auch nicht so eine Bob Ross Imitation oder so, sondern der ist selber tatsächlich zertifizierter Bob Ross Instructor, weil das ist ja quasi eine Firma und der hat ja dieses Kit, was man ja auch kaufen kann bis heute, ne? Dieses The Joy of Painting mit Bob Ross, wo du dann so ein bisschen Workshops machen kannst und so. Also die nutzen ja quasi immer noch so die Rechte an seiner Firma, so um da so ein Merchandise und so weiter, so ein Ding zu machen. Und es ist alles total lieb und es wird so alles so, ich weiß auch nicht, ich mag einfach diese kleine Firma, da kriegt man auch so ein bisschen mit in dieser Doku übrigens. Und da ist jetzt so ein Dude, ey, den müsst ihr euch angucken, der hat jetzt auch einfach 2 Folgen gemacht. Und der macht es halt genauso wie Bob Ross, die haben halt genauso dieses Studio aufgebaut, genauso tut er auch seine Schwämme putzen, genauso mit diesem Farbkreis und so. Und er malt halt auch ziemlich ähnliche Bilder, aber mit einem klein bisschen anderen Stil. Also er hat schon er macht diese Techniken von Bob Ross. Ich weiß gar nicht, ob ihr das so viel geguckt habt, aber ich bin ja großer Fan von. Also mit diesem, I'm gonna hide a little tree. I'm gonna hide a little tree over there and it's gonna be a little secret. Und sowas. Und der macht das halt so ähnlich, aber auf seinem eigenen Stil. Und das finde ich so schön zu sehen, dass das so ein sehr gutes Beispiel für eine erfolgreiche Reihe wird übernommen von etwas Neuem und es wird dem Alten mit Respekt gegenüber sozusagen agiert, aber auch es wird dem Alten gerecht, aber es ist trotzdem auch ein bisschen was Eigenes. Und super selten, finde ich, dass es sowas gibt. Bei so quasi Remakes oder Neuauflagen und so. Und das ist ein gutes Beispiel dafür. Kann ich jedem empfehlen.
Mhm. Ja. Zieh ich mir mal rein.
Sehr gut.
Ich auch. Alles klar.
Eine Frage noch,
wir Richtung Untergang jetzt.
Ja, bevor wir dahin, eine Frage noch zum Abschluss an dich, Nils. Quasi in dem kurzen Zeitfenster zwischen dieser Aufnahme und der Veröffentlichung dieser Aufnahme, also quasi, wenn das Leute da so gestern, war der Welt-Rosé-Tag. Wie wirst du den zelebrieren?
Da erwischst du mich jetzt natürlich völlig auf dem kalten Fuß. Ich werde wahrscheinlich Rosé trinken.
Okay, gut.
Alles klar, Leute. Eure Unterhaltungsexperten. Gäste ist der Gastmann. Ciao.
Macht's gut. Glas.
Aber mit einem kleinen Hut.
Ja. Auf Wiedersehen. Bis nächste Woche.
Bis dann.
Ciao, Leute.
Ciao.
Liken, subscriben und Comments da lassen. Ciao.
Ja, lasst gerne mal wieder Review auf iTunes.
Und bei Spotify folgen. Podcast. Das wissen die wenigsten. Man kann bei Spotify folgen. Oben links, da ist so ein, wenn ihr bei Spotify hört, da ist so ein Folgending. Ich glaube, das ist auch gut für uns. Aber ich checke nicht genau, warum, aber
weil ich ganz oft abends vorm Einschlafen gucke ich manchmal so alle paar Wochen in unsere Reviews rein bei iTunes. Und wenn da mal Schlechtes dabei ist, kann ich immer nicht einschlafen. Deswegen schreibt gerne was Gutes da rein, sonst kann ich nicht schlafen. Das okay. War's meine.
Und seid lieb zueinander.
Ja, macht's gut, genießt den Sommer, bis nächste Woche.
Ciao. Der Sommer geht nur eine Woche.
Ja, genau. Ja, hab Spaß bei der EM, die ist noch, ne?
Ja.
Halbfinale, geil, Deutschland ist weiter. Ich hoffe. Cool. Work, weil du wirst auf dem Grill jetzt.
Ciao.
Ciao, Leute, ciao. Macht's gut.
Der Podcast. Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.